Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Und Holger Klein.
Aschbacher Update.
Das haben wir abgeschafft.
Ja, aber es ist doch eine erste Sendung im neuen Jahr und so habe ich gedacht, vielleicht.
Ja, aber ich habe trotzdem Nachrichten aus der österreichischen Wissenschaft, die man mit ein bisschen Kreativität durchaus mit Frau Aschbacher in Verbindung bringen kann. Mhm. Vor allem mit der Frage, warum sich niemand mehr dafür zu interessieren scheint, was die Frau Aschbacher gemacht hat mit ihrer Doktorarbeit.
Die Studie habe ich auch gefunden, ja. Hm?
Ich meine, es ist natürlich klar, dass Österreich ein schier unerschöpfliches Reservoir an politischen Fehlleistungen zu bieten hat. Also da ist man leicht dann, es ist wie beim Skifahren, da kommt irgendwie im Slalom im zweiten Durchgang irgendwie einer runter und ist Erster und da kommen noch 30 andere und die sind auch alle Erster. Also da ist man schnell mal irgendwie weit hinten, wenn man Blödsinn gemacht hat, weil so viele andere noch so viel mehr Blödsinn machen. Aber Österreich hat ja nach dem schlechten Abschneiden im Eurobarometer, haben wir damals sicherlich auch drüber gesprochen, dass Österreich so ja wissenschaftsskeptisch, wissenschaftsfeindlich wie kein anderes Land ist, hat sich dann der mittlerweile aktuelle Wissenschaftsminister, der deswegen Wissenschaftsminister wurde, weil Aschbacher zurücktreten musste und damit kein Mensch, keine Person mehr aus der Steiermark in der Regierung war, weswegen der damalige Wissenschaftsminister ausgetauscht wurde gegen den Rektor der Uni Graz, damit ein Mensch aus der Steiermark in der Regierung sitzt. Der hat gesagt in einer seiner ersten Pressekonferenzen, er möchte gerne herausfinden, warum Österreich so schlecht ist bei der Wissenschaftskonferenz, Wissenschaftsskepsis. Und jetzt gab es eine Studie, und die kam zum Ergebnis, uns in Österreich, wir sind gar nicht Wissenschaftsskeptisch, uns ist das einfach nur wurscht.
Das fand ich wirklich, das ist bisher die Meldung des Jahres.
So, ja, sind ja, doch jung. Nee.
Boah, schert mich nicht, geh weg.
Ja. Also, aber es gibt noch ein paar interessante Details an dieser Geschichte. Ja? Also es war eine Studie eben vom Bildungsministerium beauftragt und wollte sich anschauen, die Ursachen von Wissenschafts- und von Demokratieskepsis, also beides zusammen. Und da waren vor allem, jetzt war jetzt keine Umfrage im Sinn wie beim Eurobarometer, sondern es war wirklich eine Literaturstudie. Also Datensätze sind studiert worden, also irgendwann ist vermutlich mal irgendwer gefragt worden, weil sonst gäbe es keine Datensätze. Aber es war jetzt nicht einfach so eine Telefonumfrage oder irgendwie sowas. Und tatsächlich ist da bei dir rausgekommen, dass die Leute sich zwar nicht für Wissenschaft interessieren, aber bei denen, die sich eben nicht für Wissenschaft interessieren, die sind nicht unbedingt wissenschaftsskeptisch. Also die sagen zwar, es ist uns zwar egal, aber wir vertrauen der Wissenschaft trotzdem.
Immerhin.
Ja, was ich auch interessant fand, ist die Interpretation der Politik. Also einerseits sieht man natürlich auch, haben sie auch die politische Einstellung mit inkludiert und auch die Lebensumstände und so weiter. Also eher zur Skepsis neigen Menschen, die wenig mit der Demokratie zufrieden sind.
Mhm.
Ja, und wenig mit dem eigenen Leben zufrieden sind, wenig mit der ökonomischen Lage zufrieden sind und Personen mit geringer Bildung. Das sind die, also wenn du unzufrieden bist mit der Welt, wenig Geld hast und schlechte Bildung, dann bist du eher wissenschaftsskeptisch. Ist jetzt nicht überraschend, aber gut, man muss mal trotzdem mal irgendwo aufzeichnen.
Was heißt, es ist nicht überraschend? Also das besteht ja keine Notwendigkeit, dass das so ist.
Ja, ich glaube, das müsst ihr jetzt wieder interpretieren, aber ich glaube, dass eben Wissenschaftsskepsis ist ja meistens eine Skepsis mit den wissenschaftlichen Institutionen. Ja, also das äußert sich dann zwar, dass du sagst, ja, die Wissenschaft hat ja keine Ahnung und ich glaube den ganzen Quatsch nicht, aber die Leute glauben dann trotzdem an andere, unter Anführungszeichen Wissenschaft, nämlich die irgendwelche Typen bei YouTube oder Telegram ihnen erzählen. Die sagen ihnen auch Dinge, die wie Wissenschaft klingen, nur halt falsch sind, aber die klingen wie Wissenschaft. Also an das glauben sie dann schon, sondern nur nicht an das, was die Institution sagt. Und wenn du jetzt dazu neigst, irgendwie dass die Schuld an deinem persönlichen, wirtschaftlichen, was auch immer, Schieflage der Institution zuzuweisen und nicht sage, okay, da habe ich jetzt Scheiße gebaut, darum habe ich jetzt gar kein Geld.
Dann lässt sich der Kanzler, genau, dann lässt sich der Kanzler noch beraten von jemandem von der Freien Universität Berlin. Darum muss ja an der Freien Universität Berlin irgendwas nicht stimmen. Ja,
ja, oder halt einfach, das ist ja die Wissenschaft, das sind ja auch die da oben. Das ist ja, auch genau, quasi die Institution. Also, so würde ich es mir erklären. Das zeigt dann auch, dass die Menschen, die tendenziell zum rechten politischen Spektrum neigen, die sind, wo das geringe Vertrauen in die Wissenschaft besonders stark ausgeprägt ist, hat man auch rausgefunden. Mhm. Was ich interessant fand, war, wir haben das sicherlich auch schon mal erwähnt hier im Podcast. Österreich hat ja einen Innenminister. Wir müssen einen haben, aber wir hatten keine guten in den letzten Jahren. Ich müsste lange zurückgehen, um mal einen guten Innenminister zu treffen. Vor allem in den 90er Jahren hatten wir, glaube ich, mal einen, der ganz okay war. Aber aktuell ist es einer, der hat unter anderem ein Museum für, na, wie heißt er denn, der österreichische Austrofaschist, der Kanzler, der
letzte Kanzler. Wiesenthal, der, Waldmann,
Waldheim.
Waldheim, das war es, genau.
Achso, nein,
das war Präsident von Österreich.
Das ist wieder was anderes, sondern
Kurz.
ja, die Frage hätte ich vielleicht irgendwie exakter stellen müssen. Also Österreich, es gab ja im Faschismus.
Hitler!
Jetzt lass mich mal ausreden. Also er heißt Dollfuss, ja? Und Engelbert Dollfuss war mal österreichischer Kanzler. Und zwar war er das, ich weiß nicht, da war er Landwirtschaftsminister, 32 bis 34. Und hat halt so ab 1933 gedacht, ach, wenn die Deutschland eine Diktatur haben, dann mache ich das jetzt in Österreich auch. Und hat dann quasi in Österreich auch schon so eine österreich-faschistische Diktatur gegründet, kurz bevor Österreich dann ja sowieso in die deutsche Diktatur eingegliedert worden ist. Mhm. Aber war halt so, ja, kein großer Sohn des Landes, wie man so sagt. Aber er ist jetzt immer noch so ein bisschen, hat ein bisschen was so von, weiß nicht, so wie heißt der in Spanien, der immer noch dann noch nicht so ganz
Franco. Ist
dann, genau. Also vielleicht kann man es ein bisschen so mit Franco vergleichen. Also der war ja auch ein Faschist und eigentlich niemanden, wo man sagt, okay, dem bauen wir ein Museum und da gehen wir jetzt so hin.
Museumsguten Mausoleum haben sie dem gebaut, ja.
Ja, also die politische Rezeption von Engelbert Dollfuss ist gerade in der ÖVP, also der ja damals angehört hat, beziehungsweise halt der Vorläufer, die Christlich-Soziale Partei, hat er angehört. Also die ÖVP hat immer noch ein bisschen so ein Problem, sich von Engelbert Dollfuss zu trennen. Und unser ehemaliger Innenminister, unser Innenminister, hat unter anderem ein Engelbert Dollfuss-Museum betrieben. Und das dann hat kein Mensch interessiert in dem Kaff, wo das war. Aber hat dann, als er Innenminister wurde, hat dann doch mal ein paar Institutionen genauer hingeschaut und festgestellt, naja, da könnte man so rein so historisch, didaktisch, museal, könnte man das doch mal auf den neuesten Stand der Dinge bringen, so ein bisschen kritisch vielleicht schauen und nicht einfach nur so ohne irgendwie kritische Analyse hier das Leben des Engelbert Dollfuss darstellen. Jedenfalls der Innenminister hat die wunderbare Aussage getätigt, Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Angesprochen auf die Tatsache, dass er irgendwie, dass er irgendwelche komischen, er wollte,
wir haben also, darüber gesprochen. Ja. Semantisch hat er ja recht.
Ne? Das muss man nicht mehr lassen. Ja, das ging damals darum, dass er irgendwo in Asien, in Indien, in Afghanistan und so weiter irgendwo irgendwelche Infokampagnen machen wollte, um den Leuten beizubringen, dass sie gefälligst nach Österreich kommen sollen, weil sie kriegen hier kein Asyl. Also wollte er gleich so vor Ort Anti-Werbung für Österreich machen. Und die Wissenschaft hat halt gesagt, ja, das haben andere auch schon probiert, das hilft nicht. Und da hat er gesagt, ja, die Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Und sein persönliches Fakt war eben, er möchte es gern machen, weil dann schaut es so aus, als würde er was machen. Und ja, jedenfalls in diesem Artikel über die Studie, dass ÖsterreicherInnen die Wissenschaft wurscht ist, ist dann eben auch angesprochen worden, was jetzt nicht nur die politische Ideologie der Menschen für einen Einfluss hat, sondern die Politik selbst. Also was es für einen Einfluss auf ein Land hat, wenn du dann eben Spitzenpolitiker wie diesen Innenminister Gerhard Karner hast, der sowas sagt. Und das ist interessant. Also der Wissenschaftsminister hat gesagt, das sind punktuelle Aussagen, die keine Rolle spielen, die kurz aufflackern und dann wieder untergehen. Ich meine, ist in der gleichen Partei wie der Innenminister. Der Typ, der die Studie geleitet hat, hat gesagt, solche Zwischenrufe sind am Ende des Tages nicht förderlich. Wahrscheinlich hat er sich doch höflich ausgedrückt da im Interview.
Oh Gott, echt?
Ja, und jetzt können wir noch eine andere Studie schauen.
Ich meine, wir haben in Deutschland, ich würde es nur mal sagen, wir haben in Deutschland eine Wissenschaftsministerin, nee, wie heißt die? Bundesministerin für Wissenschaft, also eine Forschungsministerin, die der festen Überzeugung ist, dass wir hier mit nur noch einem Wimpernschlag von Fusionskraftwerken, die dauerhaft Strom erzeugen, entfernt sind. Das ja. ist nicht so viel besser, ne?
Ja, dazu habe ich auch eine Nachricht.
Ah ja, schön.
Aber jedenfalls interessant ist, also diese Nachricht zu dieser Studie, über die wir gerade gesprochen haben, die kam am 3. Januar diesen Jahres 2023. Am 21. Dezember 2022 ist auch eine Studie veröffentlicht worden. Und zwar diesmal von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die seit neuestem geleitet wird von dem Typ, der früher Wissenschaftsminister war, bis er dann gehen musste, damit ein Steirer in die Regierung kam. Also, und der wollte eigentlich nicht gehen, der damalige Wissenschaftsminister, aber musste halt dann. Und der hat als Chef der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auch eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um herauszufinden, warum Österreich so schlecht beim Wissenschaftsbarometer ist. Und das war jetzt eine klassische Umfrage, so eine Gallup-Umfrage. Ich weiß gar nicht, 1500 Befragte.
Oh, das ist viel für ein Land wie Österreich.
Ja, tatsächlich, die ist auch in Deutschland und Schweiz ist auch gefragt worden. Ich glaube, in Deutschland waren es 1000 Leute und in der Schweiz auch 1000 Leute grob. Also ja, die kann es jetzt nicht sagen.
Heißt das, dass Österreicher diverser sind als die Deutschen, also heterogener sind als die Deutschen, weil in Deutschland bist du, glaube ich, mit 1100 irgendwas bist du schon repräsentativ, ne?
Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht haben die einfach gedacht, wir sind mal an Österreich interessiert und zum Vergleich fragen wir halt in den anderen deutschsprechenden Ländern auch noch. Aber da
heterogenes Österreich.
Ja. Jedenfalls kommt in der Bundeshymne nicht vor. Kommt da viel gelobtes Österreich vor und viel gerühmtes Österreich, aber kein heterogenes Österreich. Sowas kommt uns nicht in die Hymne. Es war schon schlimm genug, dass wir die Töchter reinkriegen nach den Söhnen. Aber du kennst die österreichische Hymne nicht, also weißt du nicht, wovon ich rede.
Nee, überhaupt nicht. Aber sie ist mit Sicherheit besser als die Deutsche, weil alle sind besser als die Deutsche.
Land der Berge, Land am Strome, Land der Hämmer, Land der Dome, Land der Äcker.
Land Was? Der Hämmer?
Ja.
Im Sinne von Hammer für Nagel in Wand?
Nee, weil wir so viel arbeiten.
Ach, okay, verstehe.
Ja, okay. Das hast du mich rausgebracht. Die kann man nur irgendwie so, der Text, Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, so um geht's mit. Land der Hämmer zukunftsreich und dann Heimat bist du großer Söhne. War es früher? Volk begnadet für das schöne, vielgerühmtes Österreich. Erste Strophe. Und dann kam irgendwann mal 2011 jemand auf die durchaus gute Idee, dass wir auch Töchter hätten in dem Land und nicht nur Söhne.
Ein paar.
Und gesagt, ja, hier und da eine, aber man kann sie trotzdem erwähnen, wir sind ja nicht so. Ja. Und hat gemeint, man könnte doch da mal was ändern. Und jetzt wurde auch geändert, ich glaube ab 2011 heißt der Text jetzt irgendwie Land der Berge, Land am Strom, Land der Ecke, Land der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich, Heimat großer Töchter und Söhne. Das beim Rezitieren klingt's holprig, beim Singen passt's perfekt auf die
Großer
Melodie.
Großer Töchter und Söhne kann man machen, ja.
Ja, also die Melodie kennst du jetzt nicht, aber auf die Melodie passt es genauso wie vorher. Aber mittlerweile haben sie die Menschen auch dran gewöhnt, aber was das für Drama war.
Ja, da haben sie bestimmt, die sind dann irgendwie die Rechtsreaktionären sind auf die Palme gegangen wie nur was, ne?
Ja, und Gabalier, den kennt man auch in Deutschland, oder?
Gabalier, das war auch so ein Idiot.
Der hat dann irgendwie gesagt, er wird das sicherlich singen und irgendwie, dann, ich habe mal geguckt, also wie oft hier die Hymne geändert worden ist. Also wir hatten ja die Paula von Preradovic, da war gar kein von, ist nur Paula Preradovic, die das damals geschrieben hat. Die hat ja sowieso was ganz anderes. Da ging es noch irgendwie Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Hämmer, Dome, arbeitsam und liederreich, großer Väter, freie Söhne, hieß es damals noch. Also da waren noch die Väter und die Söhne. Also das ändert sich eh dauernd, das Ding. Aber egal, darum wollen wir nicht reden. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin.
Ich auch nicht. Aber jetzt wissen wir alles über die österreichische Nation. Ach so, das war, weil ich gesagt habe, heterogenes Österreich.
Ach so, ja, genau. Ja, es gibt nur viel gerühmtes Österreich, ja, und kein heterogenes Österreich.
Ich nenne die Sendung viel geprüftes heterogenes Österreich.
Ja, viel geprüft haben wir auch. Die zweite Strophe hört mit viel geprüftes Österreich. Heiß umfedert, wild umstritten, liegst dem Erdteil du inmitten, einem starken Herzen gleich, hast seit frühen Ahnentagen hoher Sendung Last getragen. Viel geprüftes Österreich.
Wir haben ja nur eine Strophe.
Ja, ich weiß, ihr habt schon mehr, aber die anderen sind böse. Bei uns kennen auch nur alle die erste Strophe, die zweite kennt dann auch keiner mehr. Die dritte habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben. Mutig in die neuen Zeiten, frei und gläubig, sieh und schreit. Arbeitsfroh und hoffnungsreich, einig lass in Jubelchören. Ach genau, das waren früher Brüderchöre. Einig lass in Jubelchören, Vaterland dir Treue schwören. viel geliebtes Österreich. So, habt ihr das auch mal gehört, lieber Deutsche?
Müsste aber so nicht Vater- und Mutterland heißen?
Ja, ich glaube, das war ihnen. Dann haben sie gedacht, nee, jetzt gib es mal vorsichtig an.
Problem der nächsten Regierung.
Genau. So, also Österreich ist heterogen meinetwegen, aber nicht laut Hymne. Und in dieser Studie hat man jetzt tatsächlich festgestellt, das fand ich interessant, wenn du jetzt anschaust, Vertrauen in die Wissenschaft. Ich verlinke den Artikel, da ist auch eine schöne Grafik drin. In Österreich gibt's mehr Vertrauen in die Wissenschaft als in Deutschland und der Schweiz.
Aha.
Aber, also wir haben ein hohes Vertrauen in die Wissenschaft, aber auch eine hohe Skepsis.
Mhm.
Und das ist interessant, weil eigentlich, also diese Ergebnisse widersprechen dem, was die andere Studie gesagt hat. Weil da war ja die Skepsis nicht so gut. Also da kann man eigentlich nur, das ist kein Wunder, wenn man der Wissenschaft skeptisch wird. Aber ich kann, also diese Unterschiede kann ich jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich können die SoziologInnen in der Hörerschaft das irgendwie genauer erklären. Von der Methode, ich meine, das war eine Umfrage, das andere war irgendwie eine Literatur- und Datenstudie. Ich habe jetzt in beiden Fällen nicht in die Daten geschaut, weil ich mich da eh zu wenig auskenne. Aber
das heißt, wir sind jetzt auch nicht wirklich schlauer geworden, ne?
Ja, nur halt, dass Österreich so ein Problem mit Wissenschaft hat und das politische Personal ebenfalls.
Und heterogene Töchter.
Ja, und dass ihr alle unsere Hymne nicht kennt. Wir mussten die ja singen früher, also ganz früher. Ja. Nee, also ich nicht mit mir, weil ich es war jetzt so.
Ach so. Dass ich dachte, ihr hättet euch in der Schule dann irgendwie damit drangsaliert oder so. Nee, jetzt morgens immer erstmal die österreichische Nationalhymne, und zwar alle Strophen.
Das haben wir das nicht, aber ich habe so gemeint, also wir waren ja mal Deutschland, ihr wart ja nie Österreich, das habe ich gemeint.
Stimmt. Und war's schlimm? Hat's mir getan?
Ja, eigentlich schon.
Hat doch auch nicht geschadet.
Doch, eigentlich, ja. Ja, also so viel zu Österreich.
Ja.
Was gibt's ja in Deutschland so?
Ich weiß nicht. Ich habe einen Blick ins Weltall mir gestattet und habe Geräusche mitgebracht. Bei der NASA gibt's nämlich so eine Abteilung für Data Sonification.
Okay, das sind so die NASA-Geräusche, dachte, das ist ein sehr, sehr lockerer Job, wenn du die Geräusche des Weltalls.
Genau. Genau. Weil man hört da eher wenig. Was ich ein bisschen nicht glauben kann, weil das kennt man ja aus den Filmen, da macht's ja immer, wenn das Raumschiff explodiert. Nein, man hört da nichts, weil da ist keine Luft, da kann sich kein Ton übertragen. Was aber da rumschwebt und vor sich hin schwingt, sind elektromagnetische Wellen. Und diese Data Sonification-Leute bei der NASA, die nehmen sich halt die elektromagnetischen Wellen von irgendwelchen stellaren Objekten und transponieren die in Töne, machen also das Universum hörbar, was ich irgendwie total geil finde. Gab es auch mal vor vielen Jahren, also bestimmt 20 Jahre, gab es mal ein ganzes Album, das hieß Transplutonian Transmissions. Da haben sie wirklich so Ambient-Musik gemacht aus irgendwelchen Himmelsphänomenen. Und die Songs hatten dann auch immer so Namen wie NGC 2712 und sowas. Das ist irgendwie ganz nett. Und jetzt haben diese Data Sonification-Leute bei der NASA haben sich angeguckt, V404 Cygni, was ein schwarzes Loch ist, und zwar dessen Röntgenlicht-Echo. Und haben das Röntgenlicht-Echo transponiert über mehrere Möglichkeiten. Also du kannst das direkt in Klänge umwandeln, du kannst es aber auch in Geräusche umwandeln und sowas. Und da kommt dann unter anderem sowas hierbei raus. Achtung, es geht laut los. Das ist das eine Geräusch, was es macht. Wenn man da so vor sich hin transponiert. Es gibt noch ein Geräusch, das haben sie sich auch rausgesucht, ist auch ein Rauschen. Ist ein bisschen freundlicher und auf einer anderen Frequenz. Klingt wie irgendwie so ein scheiß Feuerwerk oder sowas. Und man kann das Ganze aber auch direkt in Musik transponieren und dann wird's wirklich schön. Nett, oder?
Ja,
das ist irgendwie V404 Cygni heißt das Ding.
Ja, kenne ich das.
Es gibt jetzt auch noch eine Aufnahme. Es gibt jetzt auch noch eine Aufnahme, wo sie alles übereinander gelegt haben. Ich erspare uns das. Kann sich jeder dann in den Links irgendwie mal angucken. Die machen auch noch mehr so Sachen. Die haben auch schon Krebsnebel vertont.
Da habe ich jetzt eine Frage an die informierten Menschen in der Hörerschaft.
Weil ich ja nicht informiert bin, ne?
In dem Fall glaube ich nicht.
Okay.
Aber was, also es ist unbestritten, dass diese ganzen Sonifikationen ein sehr schönes Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit sind. Was ich mich frage ist, gibt's auch einen wissenschaftlichen Nutzen? Also gibt's einen Bereich, ein Feld, wo man, wenn man irgendwie etwas hörbar macht, irgendwelche Daten, wo man dann etwas rausfinden kann, was man anders nicht rausfinden kann. Das würde mich interessieren.
Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich überlege gerade, ob man da, ob es irgendwie plausibel wäre, aber eigentlich.
Ja, ich weiß es nicht. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich sowas
Schall sehe. Das ist ja letztendlich Schall, was du detektierst am Ende. Und das ist natürlich wesentlich gröber als alles, was die Geräte detektieren können, oder?
Ja, ich frage mich, ob es da wirklich, ob das die Motivation dahinter rein wissenschaftskommunikatorisch ist oder ob es da auch andere Gründe gibt. Das war auch damals bei den Gravitationswellen, die du dir als Klingelton runterladen konntest und so Zeugs. Also das wollte ich einfach wissen. Vielleicht gibt es ja einen Bereich. Kann ja sein. Darum dachte ich, frage ich mal.
Ja. Interessante Frage, ja.
Ja, das bringt uns dann zum nächsten Thema. Interessante Frage.
Interessante Fragen.
Ja, interessante Fragen und vor allem interessante Antworten. Denn die Wissenschaft schwächelt. Es gibt immer weniger bahnbrechende wissenschaftliche Arbeiten.
Okay, ja, erzähl erstmal.
Ja, hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von einem Kerl, der Funk heißt mit Nachnamen.
Funk.
Vorname, wie ich gerade sehe, irgendein Ökonom aus den USA. Randall Funk, glaube ich, heißt der.
Wir brauchen mehr funky Forschung.
Russell Funk.
Russell Funk.
Von der Uni Minnesota und seine MitarbeiterInnen haben tatsächlich ja eine große Anzahl wissenschaftlicher Publikationen untersucht. Ich glaube 20 Millionen und dann nochmal 25 drauf und fast 4 Millionen Patente aus den letzten 60 Jahren. Es ist natürlich irgendwie alles automatisiert untersucht worden mit irgendeinem Tool, das Dinge macht, von denen ich weiß, wie sie gemacht werden, aber das in der Lage ist, so Zitierungsnetzwerke und alles sowas zu bewerten und dann irgendwie auch zu quantifizieren. Ist das jetzt irgendwie was jetzt wirklich so quasi so was Neues gebracht hat, ein revolutionärer Durchbruch, oder ist es einfach nur so stückweise Forschungserweiterung, Wissenserweiterung?
Ach so, er sucht nach so disruptiven.
Offensichtlich.
Okay.
Ja, also die Details kann ich jetzt nicht sagen, das kann man sich dann anschauen, wenn man die Studie verlinkt, aber es wird halt geschaut, also sie haben in ihrer Untersuchung quasi zwei Arten unterschieden, also vor allem auch zwei Durchbrüche unterschieden. Der eine Durchbruch ist also Beiträge zu Wissen, das man schon kennt, und Beiträge, die das bisherige Wissen revolutionieren und das bisherige Wissen, Teile des bisherigen Wissens ja obsolet machen und ja eine völlig neue Richtung einschlagen in der Wissenschaft. Also das waren so die beiden Dinge. Also einfach so, wir wissen jetzt mehr über das, was wir schon wussten, oder wir haben festgestellt, das, was wir wussten, ist eigentlich ganz anders und wir müssen ganz anders schauen. Ja, also keine Ahnung, ist das sowas hier, Relativitätstheorie, was ein Durchbruch, oder hier Max Planck, Quantenmechanik und so.
Ja, das ist interessanterweise eine Frage, die ich auch immer und immer wieder meinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stelle, wenn ich für die Helmholtz-Gemeinschaft Podcasts mache. Insbesondere in der Physik, da scheint einfach auch die low-hanging fruits, also die leicht zu erreichenden Früchte, die sind halt alle geerntet und gegessen. Und darum sieht es halt so aus, als gäbe es keine bahnbrechenden Entdeckungen mehr, obwohl es bahnbrechende Entdeckungen gibt, aber die sind halt auf, ja, dann auf Skalen vor allen Dingen auch, die uns in unserem Alltag überhaupt nicht mehr interessieren.
Und ja, also ich meine, die haben das jetzt auf jeden Fall mal irgendwie so systematisch angeschaut. Also waren natürlich alle Wissenschaften inkludiert. Also ich glaube Naturwissenschaften. Nein, stimmt gar nicht. Sozialwissenschaften sehe ich ja auch gerade. Also es dürfte doch so alles, was halt irgendwie so publiziert irgendwo ist, zugänglich. Und habe festgestellt, dass in allen Wissensbereichen die Anzahl dieser revolutionären Arbeiten abgenommen hat. Am wenigsten im Bereich Lebenswissenschaften und Biomedizin. Also da geht noch was, aber da geht auch weniger als früher ging. Sozialwissenschaften, Technologie war der Rückgang am stärksten. Und sie haben auch ein bisschen probiert, die Gründe zu identifizieren oder zu spekulieren. Sie haben jetzt gemeint, also die Arbeiten sind jetzt nicht schlechter. Es ist nicht so, dass wir alle blöder werden oder schlechter forschen oder sowas. Ja. Aber ein Ding ist, sagen sie, dass wir halt immer mehr Wissen haben. Das heißt, um was Neues herauszufinden, musst du immer mehr lernen vorher. Du musst immer eine immer größere Basis lernen, bevor du wirklich was Neues rausfinden kannst.
Klar.
Das trifft dann, dieses Phänomen trifft auf Universitäten, die immer mehr in Richtung Schule sich orientieren. Strikte Lehrpläne, Anwesenheitspflichten und so weiter. Und das sind alles Dinge, die so Innovation nicht unbedingt förderlich sind. Weil du kannst dich einfach hingehen und sagen, ich mache mal was Neues. Oder ich probiere jetzt mal was, was irgendwie nicht im vorgesehenen Raster drin liegt. Du lernst vielleicht irgendwie, wenn du dir anschaust, so Leute wie Planck, Einstein, die haben ja alle ein sehr, sehr breites Wissen gehabt. Ja. Das kannst du halt fast gar nicht mehr machen im Studium. Du kannst dir wirklich nur noch den Stundenplan durcharbeiten und nicht sagen, okay, ich hocke mich jetzt mal halt irgendwie ein paar Stunden in eine Vorlesung von der Philosophie oder sowas, wenn ich irgendwie Geophysik studiere oder sowas.
Naja, kannst du schon machen, aber du verlängerst dadurch deine Studienzeit und du hast dann, bis du an einen Punkt kommst, an dem du tatsächlich selbst forschen kannst, also deinen eigenen Antrag sozusagen schreibst, irgendwann ist dieser Zug ja auch abgefahren. Das heißt, du kannst dich zwar universell bilden, aber da brauchst du dann vielleicht 15 Jahre für. Und wenn du danach irgendwo hingesagt hast, und jetzt würde ich gerne bei Ihnen promovieren, sagt der Prof wahrscheinlich, oh ja, nee, geh mal weg.
Ja, du hast halt weniger Zeit vor allem. Ja, und du brauchst halt oft, du musst halt oft wirklich mal irgendwie ein Jahr lang oder zwei vielleicht nachdenken. Also machst schon andere Sachen nebenbei, aber die hast du halt im aktuellen Betrieb nicht. Und was auch ist, ist natürlich die Wissenschaftspolitik, die Förderungen. Und sie haben auch gezeigt, das ist, glaube ich, eine andere Studie jetzt, dass die ERC-Grants, also diese hochpreisigen EU-Stipendien, die du kriegst von der Europäischen Kommission, wenn man sich anschaut, was da so gefördert worden ist, dann zeigt es eher in die Richtung, dass risikofreudige Forschung eher nicht gefördert wird.
Sprich doch mal mit forschenden WissenschaftlerInnen. Die sagen dir alle, naja, du musst in deinen Antrag schreiben, was hinten rauskommt, sonst kriegst du den Antrag nicht bewilligt.
Ich habe durchaus Anträge geschrieben in meinem Leben.
Ja, genau, du hast ja auch geforscht. Ja. Also das ist einfach auch für jemanden, der in diesem akademischen Betrieb überhaupt nicht zu Hause ist wie ich, das ist absolut unvorstellbar. Also ja. Ich verstehe gar nicht, warum wir uns das leisten. Tatsächlich, ich bin immer völlig fassungslos, wenn ich daran denke. Also eigentlich müsste man noch hingehen und sagen, so, ihr kriegt jetzt hier dieses Geld, macht mal.
Wir vertrauen euch jetzt mal. Ja, aber dann macht das hier die aktuelle Regierung und dann kommt die Opposition und sagt, ja, hier, was ist denn das für Quatsch? Das muss sofort abgestellt werden und dann wird das so lange polemisch Stimmung gemacht, bis mit dem vorhandenen, wie wir gerade gesehen haben, Potenzial an Wissenschaftsskepsis, kannst du da gleich mal schön die Bild-Zeitung und alles und dann, Ja, aber wie gesagt, ich zitiere jetzt einmal, was der Erstautor, der Russell Funk, oder Funk, ich weiß gar nicht, wie heißt der, heißt auch wirklich so ein Deutscher, der arbeitet.
Der Funky Forschung in Baltimore, wo kommt der her?
Minnesota. Der wird zitiert hier mit, ein gesundes wissenschaftliches Ökosystem ist eines, in dem es eine Mischung aus bahnbrechenden Entdeckungen und folgenden konsolidierenden Verbesserungen gibt. Mhm. Aber die Art der Forschung verändert sich. Da schrittweise Innovationen häufiger sind, kann es länger dauern, bis die entscheidenden Durchbrüche erzielt werden, die die Wissenschaft dramatisch vorantreiben. Es ist klar, dass es immer noch riesige Chancen für revolutionäre wissenschaftliche Innovationen gibt, mit Verbesserungspotenzial für die Menschheit, sagt er in Bezug auf den Klimawandel und weist darauf hin, dass es wichtig wäre, dass wir dieses Potenzial für wissenschaftliche Revolutionen nicht einfach liegen lassen.
Tun wir ja auch nicht. Du weißt doch, Florian. In Deutschland haben wir doch neuerdings die Agentur für Sprunginnovationen.
Was, ernsthaft?
Kennst du nicht?
Nein, was ist das?
SPRIN-D, Sprint, Bundesagentur für Sprunginnovationen. Nein!
Google das jetzt.
Nein.
Glaubt ihr das nicht?
Das ist wirklich eine der lächerlichsten Behörden.
Das gibt's ja wirklich. Ja, Heimat für radikale Neudenkerinnen. Beide Güte. Oder? Projekt einreichen, da reicht das was ein.
Das ist wirklich großartig.
Ich habe sogar einen Podcast.
Oh, echt? Die Agentur für Sprung in
Erst den Podcast. Wow. Ja, es gibt, der heißt, der Sprint-Podcast. Thomas Rampke kenne ich nicht, aber er spricht mit Menschen, die Neues neu denken.
Ja, Förderungsprojekte. Es werde Licht, wie optische Prozessoren die Computerindustrie nachhaltiger gestalten können. Den Höhenwind ernten, die Binnenwindanlage der Zukunft. Ja, ein Quadratmillimeter der Zukunft, der Analogrechner auf einem Chip. Eine Makrolösung für das Mikroplastikproblem. Natürlich inspirierte künstliche Intelligenz.
Ich muss unterbrechen. Ja. Sind das Dinge, die man gern hätte oder an denen konkret geforscht
wird? An denen wird anscheinend geforscht und sie bezahlen die Forschung oder fördern die Forschung daran. Eine neue europäische Superwolke. IT-Infrastruktur fürs dritte Jahrtausend.
Ach so,
der Sovereign Cloud Stack für Gaia X. Entschuldigung. Ja, ich finde,
die haben der Podcast gibt seit 2021, hat glaube ich 46 Folgen, scheint ein klassischer Interview-Podcast zu sein. Okay. Ein paar von den Leuten kenne ich, die da interviewt werden. Mighty Nguyen Kim habe ich gesehen und Stefan Hell habe ich gesehen. Also kenne ich schon ein paar Namen, aber ich keine Ahnung, ob der jetzt gut ist oder nicht. Aber
ich finde ja, also das ist halt so ein, ne, das ist, da geht's halt darum, dass sie irgendwie bahnbrechende, also da haben wir es wieder, bahnbrechende Erfindungen, die dann auch wirklich in die deutsche Wirtschaft übersetzt werden können und mit denen sich dann hier, ja, die industrielle Zukunft gestalten lässt und sowas alles. Aber ich finde, das ist halt auch wieder der vollkommen falsche Ansatz, völlig falsche Herangehensweise, zu sagen, wir machen jetzt hier eine Agentur, die statten wir mit, was weiß ich, wie viel, 100 Millionen Euro, glaube ich, haben sie aus.
Ja, 151.
151 sogar, und die dürfen die jetzt mal wild verteilen, aber nur dahin, ja, wo das Buzzword-Bingo am größten ist. Also, wir haben doch eine Forschungsinfrastruktur. Und wir haben doch auch, also, weißt du, alleine über die Fachhochschulen oder wie die Dinger heute heißen, was es da an Ausgründungen gibt und Firmen, es gibt das alles schon, dann verteilt es doch dahin oder stellt doch einfach die bestehende Universitäts- und Forschungsstruktur und Gründungsstruktur, stellt die doch einfach besser auf, als da jetzt irgendwie so eine dämliche Behörde hinzusetzen, wo wieder irgendwie die Leute sich frisch machen und ja, am Ende die Bundesforschungsministerin sagt so, wir machen jetzt hier Fusion.
Ja, also wenn ich prinzipiell habe ich nichts gegen mehr Forschungsförderung. Die Frage ist, gibt es da mehr oder wird das anderswo weggenommen, das Geld, was da jetzt rausgeht? Aber es ist auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht, schwierig, Innovation zu steuern. Ich muss jetzt tatsächlich einmal kurz
Als Vorbild gilt die US-amerikanische Forschungsbehörde DARPA.
Ah, okay, das sind die Militär-Heidis, oder?
Ja, das sind die Militär-Heidis. Über 10 Jahre 1 Milliarde Euro. Mhm.
Ja, also ich muss jetzt einmal kurz Werbung machen für einen anderen Podcast.
Für welchen anderen Podcast denn?
Für den Klimapodcast. Na,
das können wir doch später machen, weil da müssen wir eh noch drüber reden.
Ja, auf jeden Fall, aber da gibt's auch ein Kapitel, das war, glaube ich, das vorletzte Folge, also Kapitel 16, Teil 3, ich glaube, es war Folge 74 oder irgendwie sowas, oder 73, ich tue in die Shownotes, da ging's genau, es gibt ein komplettes Kapitel im Bericht über Innovation, wo genau diese Probleme thematisiert werden und also die wissenschaftliche Forschung dazu thematisiert wird, wie man denn jetzt Innovation kriegt, die man braucht.
Ja.
Und wie schwierig es ist und was es für Probleme da alles gibt. Also es ist sehr, sehr ein Meta-Kapitel, aber war dann doch sehr spannend. Also wer da genauer wissen will, kann da mal reinhören.
Ja.
Ja, aber ja, mal gucken mal, wir müssen nicht immer gleich so negativ sein. Vielleicht kommt
doch,
da
bin ich aus. Ich glaube da mittlerweile wirklich nicht mehr dran. Also es ist so viel, es wird immer wieder hier ein Heimatministerium und was die sich alles für einen Scheiß einfallen lassen. Und
hast du nicht gesehen, was für den coolen, abgefuckten Loft die rumstehen?
Wer?
Geh mal auf die Seite sprint.org und dann auf wir. Und dann scrollst du runter und dann stehen da irgendwie 30 so Hanseln in so einem coolen, abgefuckten Loft. Einer steht auf einer Leiter und der andere hockt vor dem Stapel Paletten. Also das muss doch cool sein.
Alle, fast alle schwarz angezogen. Die Männer haben Glatzen oder Bärte. Ja. Ja, ich gönne denen ja die Jobs. Ja, ich würde auch lieber in so einem Laden arbeiten, der sich irgendwie, weiß ich nicht, um die Zukunft kümmert, als in irgendwie mit dem Bauamt oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich nicht mehr daran, dass sowas, das ist eine, wie nennt man das denn, also eine Top-Down-Lösung. Ja? Wir machen jetzt hier irgendeine Struktur hin, statten die mit sehr viel Geld aus und da wird dann schon die Energieversorgung der Zukunft rauskommen. Sowas kaufe ich einfach nicht mehr. Also ich will das andersrum haben. Ich will, dass wenn, dann soll das BMBF hingehen und sagen, so, wir stellen uns jetzt hier diese 50 Leute, die wir da haben, das sind jetzt Scouts und die gucken in den bestehenden Einrichtungen, was da eventuell forschungswürdig ist oder stärker forschungswürdig ist. Und dann schiebt man das so rum an. Aber das von oben machen zu, kaufe ich nicht mehr. Nee, bin ich zu alt für, um sowas zu glauben. Ja. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück dahin, wo es nett ist?
Ja, das kann ich dir auch nicht sagen.
Oh, warte, ja doch hier, wo du doch schon beim Klimapodcast warst, da fällt's mir ein. Ich habe eine Meldung gesehen, die Hälfte aller Gletscher ist verloren.
Ja, habe ich auch gesehen, habe ich auch in meiner Liste.
Selbst wenn wir das 1,5 Grad Ziel einhalten würden, was wir nicht werden, ich glaube mittlerweile glaubt dann niemand mehr dran.
Es ginge schon noch, aber
es ginge schon noch, aber das ist nicht, also ich ja. Es ginge noch, aber also ja, es ginge noch, aber es macht nie, man hat nicht, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würde sich da irgendwie jemand besonders drum kümmern, dass wir das einhalten.
Aber ich meine, mittlerweile ist es halt so auf einem Level, wie es ginge schon noch, genauso wie es halt ginge, dass wir eine Basis auf dem Mond bauen oder dass wir den Welthunger auslöschen. Es ginge alles.
Ja. Aber da hatte doch der Nico Semsrott, dieser EU-Abgeordnete, der immer im Hoodie, dieser schlecht gelaunte.
Ja, ich kenne ihn, ja.
Der sagte doch, wir machen es einfach so. Wir sagen allen Milliardären der Welt, ihr habt jetzt genau ein Jahr lang Zeit, den Klimawandel aufzuhalten. Oder die Klimakrise aufzuhalten. Ansonsten werdet ihr enteignet. Ihr habt nämlich alles, was man dazu braucht. Ihr habt die Kontakte, ihr habt das Geld, ihr habt die Firmen, ihr habt die Politiker, ihr habt die... So.
Irgendwie ganz schön.
Naja, egal. Genau, 1,5 Grad Erwärmung. Selbst wenn wir bei 1,5 Grad bleiben würden, würde die Hälfte aller Inlandsgletscher verschwinden.
Und das sind viele, also man glaubt, was da steht, gibt es so 10, 20 davon, aber die Zahl hier, 215.547 Gletscher haben wir noch.
Ja, und das finde ich wirklich alarmierend und sehr, sehr beunruhigend, weil wir werden diese 1,5 Grad nicht halten. Bis das wirklich richtig schlimm wird, bin ich tot. Ne? Also ich bin Jahrgang 69, das heißt, länger als 2050 werde ich wahrscheinlich nicht leben. Also würde mich sehr
wundern. Ja, aber da kann schon einiges passieren, Schlimmes bis 2050. Also bei den Gletschern, aber anderswo auch.
Also. Anderswo auch und so, also bis 2050, glaube ich, leben wir hier in Mittelwesteuropa noch so sehr in Saus und Braus, dass wir uns einigermaßen schützen können. Weißt du, Klimaanlage und so, also so, das meine ich mit davon mitbekommen. Aber meine Kinder oder meine Stiefkinder, die werden 2100 mit hoher Wahrscheinlichkeit erleben. Und wenn sie 2100 nicht erleben, dann halt 2080, wo es sowieso schlimmer sein wird, als heute die Prognosen für 2100 sind. Weil wenn eine Sache, wenn es eine Konstante in diesem ganzen Klimagedöns gibt, dann, dass alle Vorhersagen früher eingetreten sind, als vorhergesagt wurde. Und auch das finde ich irgendwie, das mit den Gletschern, das ist die eine Sache. Was aber Gletscher machen ist, die speisen unsere Flüsse. Mhm. Weißt du, jetzt aus deiner Beschäftigung damit, weißt du, ob es Arbeiten darüber gibt, was ein solches Verschwinden der Gletscher für die Pegelstände unserer Flüsse bedeutet?
Definitiv gibt's die, aber ich kann es jetzt, nicht auswendig.
Okay.
Also ich müsste mal schauen. Ich kann durchaus sein, dass bei den 10.000 Seiten wir auch mal darüber mal gesprochen haben, als wir den Klimabericht im Podcast durchgearbeitet haben. Aber weiß ich jetzt, also ich bin froh, dass ich mir ein bisschen was gemerkt habe von dem Ganzen, aber ich kann mir definitiv nicht alles merken. Aber hundertprozentig gibt's da Modelle. Also das ist ja nicht nur dann für die Wasserversorgung eine Rolle, sondern auch für die Wasserkraft zum Beispiel.
Ja, natürlich für die Energieversorgung, für die Kühlung. Was bedeutet das? Also ich meine, es schmelzen ja nicht nur auf unserer Seite der Alpen die Gletscher weg, sondern auch auf der französischen Seite der Alpen. Was bedeutet das für die französischen Kernkraftwerke?
Ja,
für
den, vor allem, ne? Also, ja, dann haben wir nicht nur Europa, wir haben auch sowas wie den Himalaya und Indien. Ja. Und das Wasser für Indien kommt aus dem Himalaya. Und wenn die dann schmelzen, dann kommt erst sehr viel mehr als sonst und dann kommt sehr viel weniger als sonst.
Genau.
Und, das kann man vermutlich alles modellieren, das wurde vermutlich auch alles modelliert. Und ich kann dir jetzt die Folgen nicht entsprechend sagen, aber das hat ja Folgen, das hat dann, ich weiß, es ist den Wasserenergie-Nahrungsnexus. So hieß es ja, glaube ich, weil das natürlich alles wechselseitig voneinander abhängt. Also Wasserversorgung, Nahrungsversorgung, Energieversorgung und so weiter. Ohne Wasser hast du zu wenig, kannst du nicht bewässern. Wenn du dann irgendwie die Energie vielleicht, die durch Wasserkraft wegfällt, durch Bio-Treibstoff, Bioenergie irgendwie ausgleichen willst, dann hast du wieder das Zeug, was du anbauen willst, kannst du nicht anbauen, weil da alles irgendwelche Energiepflanzen stehen und so weiter. Also das ist das Klima ist komplex, ist eine triviale Erkenntnis, aber eine, die
es ist wahnsinnig. Es ist wirklich total ein Wahnsinn. Im Moment sind wir ja auf dem 2,7 Grad Pfad. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir, das ist halt immer 2100. Ne? Also
ja,
das geht ja nicht, das hört dann ja nicht einfach auf, sondern es geht ja immer weiter.
So. Global 3 Grad sind 6 Grad in Deutschland, glaube ich,
wenn irgendwie
ich
sowas, so
Kopf genau. richtig habe. Ja.
Und alleine diese 2,7 Grad, habe ich dann gelesen, würde den Meeresspiegel um 115 Millimeter ansteigen, das ist also 11,5 Zentimeter. Da also mag man jetzt
Gletscher,
sagen,
da kommt ja noch mehr dazu.
Genau.
Gletscher, da kommt ja noch die Hitzeausdehnung dazu und ein bisschen was tropft anderswo auch noch runter. Also ja,
ich finde das total irre.
Und vor allem, das ist genau so ein klassisches asymmetrisches Phänomen. Es geht vergleichsweise schnell, dass das Wasser vom Gletscher ins Meer kommt. Aber ja, bis du dann mal wieder einen Gletscher hast,
das dauert 10.000 ewig. Jahre. Ne?
Ja. Ja, vielleicht nicht ganz so lang, aber auf jeden Fall, also dieser Meeresspiegelanstieg, der hängt noch Jahrhunderte quasi nach.
Ja. Also das dauert. Ich wollte das einfach nur noch mal erwähnen, weil das sind so, man kann daran, das Problem an dieser ganzen Klimakrise ist ja deren Abstraktheit. Und wenn du es aber über die Gletscher spielst, da wird es dann sehr konkret. Ja, weil die Hälfte von uns, die hat schon mal am Fuße eines Gletschers gestanden, beim Wandern, beim Skifahren, beim Schieß mich tot. Die andere Hälfte kennt diese Dinger aus dem Fernsehen. Und wer damit gar nichts zu tun hat, kennt aber immerhin den Rhein zum Beispiel. Und der fällt dann halt irgendwann trocken.
Ja, aber.
Und das sehen wir ja dann auch schon. Also wir sehen erstmal diese aberwitzigen Hochwasser, die wir jetzt, ne, vor allen Dingen vorletztes Jahr gesehen haben, auch im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen. Und gleichzeitig sehen wir dann aber auch ein Jahr später nicht mehr schiffbare Flüsse. Und ich finde, das macht es so schön konkret. Wobei schön an der Stelle vielleicht auch ein falsches Wort ist oder ein falscher Begriff.
Ja. Ja, aber das Problem ist, das ist genau das, was du ansprichst, also das anschaulich machen. Das ist auch eine aktuelle Studie, wo es in Großbritannien untersucht wurde. Seit 2009 hat man schon immer wieder insgesamt 40.000 Menschen immer wieder befragt, eben was so Bewusstsein für Klimakrise angeht und Verhaltensweisen angeht. Und dabei festgestellt, dass Menschen, die extreme Wetterereignisse erlebt haben, also sowas wie Hitzewelle oder Überflutung. Und das netteste Teil, Hitzewelle war definiert als 29 Grad für mindestens 3 Tage, was halt für Großbritannien
dann. Okay, aber die kommen bei 18 Grad auch schon mit Flipflops raus.
Ne? Ja. Aber sie haben festgestellt, dass tatsächlich das Erleben von solchen Wettererlebnissen, kein gutes Journalisten-Deutsch.
Ja, aber jedenfalls sind keine Journalisten, wir sind ja Entertainer.
Ja, auch wieder. Ja,
also oh, nee, das war noch schlechter. Wir sind Journalisten, also, schlechte Journalisten.
Genau. Wer solche Wetterereignisse erlebt hat, ja, die Mehrheit davon hat tatsächlich einen Bewusstseinswandel hinter sich, ja. Also haben festgestellt, okay, dass das nicht was ist, der Klimawandel, der erst in der Zukunft kommt oder der nur irgendwie weit weg passiert, sondern eben wirklich, sie haben gesagt, okay, das ist was, okay, das gehe ich jetzt davon aus, das glaube ich jetzt, einfach gesagt. Den findet statt und das hat Folgen, negative Folgen. Mhm. Das Problem an der Sache, die Menschen haben das nicht in Handeln umgesetzt. Auch die, wo sich das Bewusstsein wirklich gewandelt hat, die haben keinerlei Auswirkungen auf ihr persönliches Verhalten gesehen. Also die sind nicht weniger auch vom Auto gefahren, haben den Stromverbrauch nicht verringert, sind nicht weniger mit dem Flugzeug geflogen und so weiter.
Und noch viel besser, sie vergessen das auch wieder.
Ja, genau. Das kommt auch noch mit davor. Also das, nach Laufe der Zeit geht das wieder weg. Ja, und haben wir auch im Podcast, ja, das sogenannte die Tragödie des Gemeinguts nennt sich das. In diesem Artikel hieß es irgendwie anders. Das Dilemma des kollektiven Handels haben sie es hier genannt. Weil natürlich Leute sich sagen, auch im gewissen Sinn zu Recht sagen, ja, ob ich jetzt in Urlaub fliege oder nicht, das ist auch schon egal.
Es macht vor allen Dingen keinen Unterschied. Das ist das Problem. Es müssen halt alle Ichs.
Genau, das ist das Problem für sowas. Das ist halt im Kleinen das Problem. Das ist auch im Großen das Problem, weil wir sind ja alle gemeinsam für das Gemeingut Welt verantwortlich. Ja. Und da ist es halt schwierig zu sagen, ja, dann, es gibt's ja auf politischer Ebene genauso. Das sagt dann, vor allem in Österreich, ist immer noch ein gern gehörtes Pseudo-Argument. Ja, Österreich macht 0, irgendwas Prozent des Treibhausausstoßes. Es ist doch vollkommen egal. Sollen doch die anderen machen. Wir haben keinen Einfluss. Und das ist einerseits richtig, aber andererseits ist auch kompletter Quatsch, weil es ist halt...
Weil deine Verschmutzung macht halt nicht an der Grenze Halt.
Ja.
So. Ja. Das ist einfach. Ja, also du machst es pro Kopf, entweder rechnest du es pro Kopf oder du rechnest es gar nicht.
Ja, du kannst sagen, wie das irgendwie, was ist das, USA, China, Russland zusammen haben irgendwie, kommt noch ein viertes Land dazu, USA, China, Russland, ich weiß nicht, ob noch ein viertes Land dabei ist, ist doch egal, USA, China, Russland, Indien meinetwegen, aber die vier Länder haben irgendwie 50% der Treibhausgase, was dann gern genutzt wird, um zu sagen, ja, dann müssen die doch. Aber andererseits heißt es ja auch, alle anderen Länder gemeinsam haben auch die Hälfte. Und wir müssen aber alles wegkriegen und nicht nur die Hälfte. Ja. Das heißt, jeder muss alles, egal was rauskommt, jeder muss was wegkriegen, sonst bleibt am Ende zu viel übrig.
Was du meinst, ist Tragedy of the Commons, ne? Die Tragik,
genau, so heißt
der Allmende,
das,
ne? Genau, ja, genau. Okay. Tue ich mal in die Shownotes, weil das ist ein sehr interessantes Konzept, weil diese Tragedy of the Commons ist nämlich die Erweiterung schon der Tragik der Allmende. Also Tragik der Allmende ist wesentlich älter. Ich weiß, aus dem 17. Jahrhundert schon oder irgendwie sowas. Geht so darum, das geht darum, es gibt eine, also das, wie nennt man das? Die Visualisierung dessen ist, es gibt eine Wiese, auf der können die Kühe grasen. Das ist, die Wiese gehört allen. Jeder hat eine Kuh, jeder lässt seine Kuh darauf grasen, bis einer hingeht und sagt, Moment mal, ich kann ja zwei Kühe darauf grasen lassen und dann verdiene ich ja mehr Geld. Was dann dazu führt, dass irgendwann alle eine maximale Kuhanzahl auf der Wiese grasen lassen, dann die Wiese kaputt ist und danach sind alle pleite. Das ist so in Kürze. Das, ja.
Genau, und so diese die Tragödie der Allmende oder die Tragödie des Gemeinguts ist auch der Titel von Folge 72 unseres Podcasts. Auch dazu gab es ein eigenes Kapitel im IPCC-Bericht. Da geht es wirklich um diese ganzen internationalen Kooperationen, Klimaabkommen, UNFCCC und die, was es da alles gibt, wo dann bewertet wurde, was brachte das, was bringt das, wie kann man das besser machen und so weiter. Also auch da kann ich gerne nochmal verlinken. Wir sind übrigens fertig. Also wir haben alles durch.
Echt? Wow. Aber Moment mal. Ja. Gibt es nicht irgendwelche Nachträge und sowas?
Also wir haben jetzt, also die Folge, die heute am Tag dieser Aufnahme erschienen ist, das war die Folge, wo wir wirklich das letzte Kapitel des letzten Teils besprochen haben. Es kommt jetzt noch eine Folge hinterher. Da haben wir die Summary for Policymakers besprochen. Mhm. Also das ist ja quasi die offizielle Zusammenfassung.
Das ist das, was ich lese, wenn ich
das lese. Das ist das, was wenn die Medien das lesen, dann lesen sie meistens das, genau. Und die lesen wir aber erst am Schluss, weil wir lesen ja eh alles und da gucken wir am Schluss, ob in der Summary was drinsteht, was dann noch erwähnenswert ist.
Ja, vor allem ist ja viel interessanter, ob in der Summary drin steht, was vorne drin gestanden
ja,
hat.
Ja, genau.
Das weißt du jetzt. Das finde ich sehr spannend.
In dem Fall war es sogar noch spannender, weil die Summary for Policymakers von Teil 3, die ist Anfang des Jahres, bevor dieser offizielle Bericht erschienen ist, die geleakt worden von Scientist Rebellion. Ja. Und dann haben wir geguckt, bisschen, was die Unterschiede sind und so. Also das kommt noch und dann, aber das die Folge, die jetzt dann quasi am 16., glaube ich, ist das, Januar erscheint, da haben wir dann wirklich alles von dem Bericht besprochen, was da so drin steht.
Und dann kann man es bingen. Wie viele Stunden sind's?
Naja, 76 Folgen, jeder dauert so wahrscheinlich im Schnitt ein bisschen, so eine Stunde 15, eine Stunde 20 im Schnitt. Okay. Also immer, es ist viel, aber immer noch Stunden. Weniger, als man bräuchte, um den ganzen Quatsch zu lesen. Das kann ich jetzt sagen, dauert lange.
Die Frage ist ja auch, wann kommt der nächste IPCC-Bericht?
Ja, vermutlich kann der relativ, ich weiß nicht, wie der aktuelle Zyklus ist, das wird wieder ein paar Jahre dauern, aber der wird dann kann sehr kurz ausfallen, der Bericht, weil alles, diese ganzen Zeitskalen, die da jetzt drinstehen, wo es halt bis dahin muss was passieren, das ist dann im Wesentlichen, wenn der 7. Bericht kommt. Also eigentlich reicht da ein Flugblatt, dass da IPCC-Druck draufsteht.
You fucked up.
Trotteln.
Ja, genau. Ja. Ihr trotteln in allen Sprachen der Welt.
Ja, das werde ich ausreichen, oder we told you so, oder was auch immer. Ja, also.
Told you so, Idiot.
Nee, der wird schon geben, den 7. Bericht, oder wird auch was drinstehen, aber ich habe jetzt noch keinen Zeitplan, wann der erscheinen wird. Ja, also tatsächlich, wir müssen mal gucken, also Claudia, ich sehe Claudia das demnächst das erste Mal von Angesicht zu Angesicht, weil sie besucht
mich. Das geht schief. wie früher im IRC, jahrelang gechattet, super Freunde und dann getroffen und gehört, ach du Scheiße.
Ja, mal gucken. Also wir haben gedacht, die letzte Folge nach dem Ganzen nehmen wir dann wirklich persönlich auf. Also sie kommt hier zu Besuch und dann machen wir noch eine Folge. Da reden wir ein bisschen drüber, was diese ganze jetzt eineinhalbjährige Lektüre der 10.000 Seiten so mit uns gemacht hat. Und dann gucken wir auch, wie wir den Podcast weiterführen und ob wir ihn weiterführen und so weiter.
Ja, cool. Dann nehme ich das mit in den Sommerurlaub. Ich versuche ja dieses Jahr tatsächlich, drück mir die Daumen, dass es klappt, 3 Wochen Sommerurlaub zu machen ohne Arbeit.
Das ist
ein sportliches Ziel, aber ja, ich bin halbwegs zuversichtlich, dass vielleicht von den 3 Wochen dann 2 Wochen ohne Arbeit übrig bleiben oder so. Und das wäre ja dann irgendwie ganz schön, dann in Dänemark am Strand sich das anzuhören, ja.
Ja, weißt du, wo du, ja, Dänemark am Strand, okay. Ja. Ich hätte dir vorgeschlagen, dass du nach Cornwall fährst.
Oh, ist das eine Überleitung?
Na, selbstverständlich ist es eine Überleitung.
Wow, schneide ich das raus? Nein! Was soll ich denn in Cornwall, Florian?
Du kannst den Spaceport Cornwall besuchen.
Bitte?
Wir haben doch jetzt Spaceport.
Die haben jetzt einen Spaceport?
Ja, so habe ich gedacht, wie Brexit, das machen wir mit einem Spaceport.
Na gut, wir haben noch eine Agentur für Sprunginnovationen. Dann können
also am Montag, also auch heute, wenn das hier aufgenommen wird, ist wahrscheinlich schon passiert. Also es liegt jetzt noch ein paar Stunden in unserer Zukunft, aber in eurer, liebe Hörerschaft, Vergangenheit.
Denkt mal drüber nach.
Ja, das ist seltsam. Zeit. Da wird die erste Weltraumrakete vom britischen Boden aus starten. Und zwar okay. mit dem Flugzeug.
Das ist ein Flughafen. Das gibt's.
Nein, die Rakete heißt Launcher One und wird mit Virgin Orbit hochgeflogen. Also die britische, also das ist quasi wie SpaceX für Briten. Ja. Das ist Virgin, auch so ein privates Ding, das halt mit der britischen Weltraumbehörde zusammenarbeitet, so wie SpaceX mit der NASA zusammenarbeitet. Halt ihr britischer Milliardär. Und ist der Branson ist Brite, oder?
Branson, ja. Ja, Brite genau. Oder Australien? Ja. Nee, Brite, ne?
Ja, alles Kolonien, alles das Gleiche. Aber die haben ja, Virgin hat ja diese Technik, dass sie zuerst mit einer umgebauten Boeing hochfliegen und dann quasi die Rakete erst von oben vom Flugzeug aus starten lassen.
Ist das eigentlich eine bessere Idee als das Ding vom Boden aus mit
Da fragst du am besten, wen der Ahnung von Raketentechnik hat, was ich nicht habe. Es funktioniert auch. Du kannst vermutlich jetzt nicht irgendwie sowas wie jetzt hier Artemis 1. Ich meine, das ist wirklich eine ordentliche Rakete. Ich meine, die kannst du nicht auf dem Flugzeug montieren.
Also das geht nicht. Das ist tatsächlich Brite.
Okay. Ja, aber so Kleinkram, also wirklich so Kleinsatelliten, kommerzielle Satelliten, also diese CubeSats und sowas, das geht mit dem wahrscheinlich genauso gut. Also sonst würden sie es ja nicht machen. Also das geht sicherlich mit dem.
Sonst würden sie es ja nicht machen, würde ich jetzt bei den Briten nicht als Begründung für irgendwas hernehmen.
Ja, okay, ja, da hast du auch wieder recht, aber ja. Jedenfalls wird das, wie gesagt, stattfinden, es sei denn, das Wetter spielt nicht mit. Weiß nicht, wie es in Cornwall so ausschaut oder nicht, aber.
Ist das nicht egal? Können die nicht einfach irgendwo hinfliegen? Also, die haben doch ein Flugzeug.
Ja, ich keine Ahnung, das war wahrscheinlich, aber da hängt die Rakete außen dran. Also, da vielleicht weiter oben ist ja auch noch ein bisschen Wetter, das auch noch passen muss. Also, wahrscheinlich können die auch nicht beliebig weit fliegen wegen Umlaufbahnen und so weiter. Jedenfalls heißt diese Mission, und heißt es der Lizzo, irgendwas von dem Ding heißt Start Me Up auf jeden Fall. Na, die ganze Mission heißt Start Me Up, dieser erste Start von England. Und was, wie ich gelernt habe, ein Songtitel von der Band Rolling Stones ist.
Ja.
Und die bei Virgin Records unterschrieben hat und deswegen irgendwie Start Me Up.
Ah ja. Ich gucke gerade beim Spaceport Cornwall auf der Webseite so rum und ich finde, das Team sieht insgesamt so aus wie komische Leute, denen Doctor Who begegnet.
Ja, wer weiß, wer sie da rumtreibt.
Also die eine ist seine Begleiterin und alle anderen sehen so aus, als sollte man ihnen lieber keine Raketen in die Hand geben.
Ja, wenn ich hier den Knopf drücke. Ich meine, der erste Raketenstart in Großbritannien klingt auch nach so einer Dings, wo dann Metall ist irgendwo landet, weil irgendwas passiert.
Ist das vielleicht drehen die da einfach nur die Doctor Who Weihnachtsfolge oder so?
Die eine doch, das, haben die ernsthaft, die haben ernsthaft auf ihrer Seite den Spruch stehen, Teamwork makes the dream work.
Das haben die da nicht stehen.
Doch.
Echt?
Wenn du
gehören die
auf
zu?
Die Hauptseite ist Spaceport Cornwall und da scrollst du runter.
Das schreibt man doch nicht auf eine Webseite. Das haben die vergessen, aus der Vorlage rauszunehmen.
Nein, das steht da.
Receive the latest launch news.
Ja, ja. Da irgendwie drei Kinder, die von der Rakete runterfallen daneben.
Ah, da. Teamwork makes the dream work. Goonhilly Earth Station. Goonhilly Earth Station? Ja, aber die wollen uns doch verarschen.
Das ist nicht echt.
Das ist ja echt Goonhilly Earth Station.
Ja, und ich glaube, die eine ganz links unten in dem Bild, ich glaube, das ist doch die Mutter von Rose, oder? Ist das nicht Jackie von der...
Das ist
ein Doctor Who-Skript, was irgendwie machen.
BBC.
Virales Marketing für die neue Staffel.
Genau, virales Marketing. About Privacy Policy. Vielleicht steht da irgendwie was von BBC. Nee. Ja. Eine Telefonnummer haben wir. Wollen wir anrufen? Guck mal. Hello, it's us.
Ja, frag doch mal, du hast doch deinen Korrespondenten-Podcast. Klär das doch mal bitte.
Ich klär das mal. Ich rufe mal. Wir gucken, ob die gute Annette Dittert es aus London rausschafft. Kommen wir zu etwas völlig anderem.
Ja.
Die Wissenschaft hat festgestellt, Feinstaub ist schlecht.
Ui.
Sie haben sich angeguckt und ich kann ja jetzt gar nicht aus dem Stand sagen, wer sich das angeguckt hat, weil ich vergessen habe, mir das aufzuschreiben, wie es so meine Art ist. Sie haben sich angeguckt, genau, die AOK und das DLR haben sich das angeguckt, was Feinstaub, wie denn die, also ist Prävalenz? Wie viele Leute denn Grippe haben, je nachdem, wie viel Feinstaub irgendwo ist. Und es stellt sich raus, dass in Gebieten mit erhöhter Feinstaubbelastung das Grippe-Risiko doppelt so hoch ist wie in Gebieten mit niedriger Feinstaubbelastung. Das ist jetzt relativ wenig. Also das sind was maximal 500 Fälle pro 100.000. Das sind 5 Promille. Also es ist sehr wenig, aber es gibt einen Unterschied. Also man kann sehen, dass da, wo viel Feinstaub ist, die Leute eher Grippe kriegen als da, wo wenig Feinstaub ist. Und es geht tatsächlich um Grippe, nicht um wie heißt das hier? Erkältung. Fiebrige Erkältung, grippaler Infekt und sowas.
Ja. Weil mehr gehustet wird durch Feinstaub?
Weil die Atemwege so stark stärker belastet werden.
Ach, und, okay, macht auch Sinn.
Dann so diese erste Immunabwehrreaktion nicht mehr so gut funktioniert. Interessanterweise ist es bei Stickstoffoxiden kein Problem.
Okay, na dann raus damit.
Raus damit, genau. Steht aber auch dabei, auch in Innenräumen emittieren Heizen, Kochen und Laserdrucker Feinstaub. Zack. Ja. Kann also auch sein, dass da, wo sowieso viel Feinstaub in der Luft ist, die Leute besonders viel Laserdrucker benutzen.
Ja, das ist doch auch möglich.
Genau. Ja, du hast auch gerade überlegt, vielleicht kann man da eine Scheinkorrelation herstellen und eine Pressemeldung rausgeben.
Ja. Ja, ich sag auch noch was anderes. Also hier, das hat vielleicht der eine oder die andere aus der Hörerschaft gelesen und wird sich denken, warum sagen die denn nichts? Der tolle Komet, der zu sehen ist. Und den
mit
man
bloßem
sieht,
Auge zu sehen ist. Im März, ja. Kam der nicht erst im März?
Nee, denn der ist im März entdeckt worden, dieser Komet, und der kommt jetzt nahe an die Sonne, an die Erde ran und wird mit freiem Auge sichtbar sein, aber er wird eigentlich nicht mit freiem Auge sichtbar sein.
Weil? Also,
naja, wenn du dir anschaust, erstens mal bei Kometen weiß man es nie genau, wie sichtbar sie wirklich werden, und zweitens die prognostizierte Helligkeit von dem, die ist gerade so an der Grenze von dem, was mit freiem Auge sichtbar ist. Und wenn du irgendwo bist, wo es eh schon ein bisschen Hintergrundhelligkeit hat, das heißt irgendwo auf der Welt im Wesentlichen, dann, du bist in der Wüste oder auf dem Ozean, aber dann, und selbst wenn du es mit freiem Auge siehst, dann siehst du halt Punkt. Verwaschenen Punkt. Also
nicht dieses geile mit Schweif und zerplatzt also so und schlägt auf Jupiter ein und so.
So wird der nicht. Also wenn, mit dem Fernglas kannst du ihn natürlich sehen. Ja, da schaut er natürlich beeindruckend aus, im Teleskop natürlich auch. Am besten schaut man, wenn demnächst der Neumond ist, weil dann ist es auch schön dunkel. Das ist, glaube ich, am 21. 12. 12. Nee, warte, 21. 21. Ich glaube, 21. ist Neumond. Mhm. Und da ist dann der Komet erstens so hell, fast so hell, wie es geht, und der Mond ist so dunkel, wie es geht. Da kann man dann mal gucken. Und wenn ihr wissen wollt, wo, dann geht ins Internet und googelt das. Das kann man überall finden.
Ja, und dann guckt euch mal, wie die Wolkendecke ist. Und dann
also Richtung Norden, muss man gucken.
Wenn Richtung Norden keine Wolken sind.
Ja. Ja.
Die Wissenschaft hat außerdem festgestellt, ich glaube, wir hatten das sogar mal. Ich habe es aber nicht gefunden, weil ich damit wollte ich jetzt auch mal aufhören dieses Jahr, immer so kecke Shownotes zu schreiben, weil dann findet man die Sachen immer nicht mehr wieder. sondern einfach sachliche Shownotes schreiben. Und zwar, ich glaube, wir hatten das mal, dass es den Männerschnupfen, dass Männer tatsächlich stärker unter Erkältungskrankheiten leiden, als dass Frauen unter Erkältungskrankheiten leiden. Die Wissenschaft hat jetzt festgestellt, und zwar die Uni in Innsbruck sogar, siehst du, die HNO-SpezialistInnen an der Uni Innsbruck haben tatsächlich mal sich Personen angeguckt mit grippeähnlichen Symptomen. 113 Leute hatten sie, 113 Probanden. 56% weiblich, Durchschnittsalter 41 Jahre. Symptome durften sie subjektiv bewerten, also die Männer durften jammern. Sie haben aber auch objektiv die Symptome bewerten lassen durch einen Arzt. Stellt sich raus, keinen signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschied gibt es zwischen Männern und Frauen, jedenfalls bei den objektivierbaren Symptomen zu Beginn der Krankheit. Was sie aber gefunden haben, und das finde ich total faszinierend, Frauen genesen wesentlich schneller als Männer.
Mhm.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie haben sogar eine Theorie, warum das so ist, nämlich die Wechselwirkung zwischen Sexualhormonen und Immunsystem. Also Frauen scheinen besser Antikörper produzieren zu können. Und das hat irgendwie mit den Sexualhormonen zu tun.
Interessant.
Oder?
Ja, aber das ist halt, da rächt sich's halt, dass die medizinische Forschung so lange quasi die
Gender-Bias
Frauen ignoriert hat.
Ja, ja. Ja, ist ja sowieso auch die ganzen Medikamente und so, die sind halt alle auf Männer zugeschnitten. Dann kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, siehst du, die Frauen brauchen das ja gar nicht, die genesen ja von alleine viel schneller.
Ja,
aber ja, Männerschnupfen is not a thing. Das Einzige, was sein kann, ist, dass bei Männern der Schnupfen ein bisschen länger dauert.
Genau.
Und das ist ja wohl schlimm genug.
Ja, ja. was auch lange dauert, ist ITER.
Sag das nicht der Frau Stark-Watzinger, unserer Forschungsministerin.
Ja.
Die hat gesagt, morgen gibt's Fusion.
Ja, erstens mal ist ITER sowieso, also ITER, die europäische, oder nicht europäisch, internationale, sonst wird's ja ITER heißen, der International Thermonuclear Experimental Reactor, obwohl das stimmt auch gar nicht, in dem Artikel ist das Akronym noch ausgeschrieben, ja. Sie haben irgendwann mal das Akronym abgeschafft und nur noch ITER genommen, mhm. weil sie das Thermonuklear nicht mehr im Namen haben wollten.
Oh, weil Global Thermonuclear War. Ja. Guten Tag, Professor also, Falcon.
Ja,
ja, ja. ja. Aber was ich immer so interessant finde, ich habe ja mal den technischen Direktor vom Wendelstein interviewt und der sagte, naja, Reaktor, hier reagiert ja nicht wirklich was. Das fand ich eigentlich das Lustigste.
Naja, komm, da fragen, Kernfusion ist auch eine Reaktion. Kann sich die Chemie mit der Physik streiten, ob das eine Reaktion ist oder nicht. Aber jedenfalls ITER, ja, ein internationales Projekt zur Kernfusion, das schon länger im Bau ist und sollte eigentlich 2025 in Betrieb gehen und 2035 so das erste Mal ja das machen, was es machen soll. Keine kommerzielle Kernfusion übrigens, nicht mal wirtschaftlich sinnvolle Kernfusion, sondern einfach nur Kernfusion in großem Maßstab und dann mit den Informationen daraus dann ein nächstes Projekt, nächste Generation, wo dann probiert wird zu simulieren, wie kriegen wir da echte wirtschaftlich sinnvolle Kernfusion raus und dann erst danach käme dann quasi ein echtes Ding, das du irgendwo die gegenstellen kannst.
Ja, sagte auch damals, der Wendelstein 7X ist ja auch, falls es noch niemand je gehört hat, das ist halt das nationale Kernfusionsprojekt, das wir haben. Das Ding steht in Greifswald. Mhm. Alleine das zu bauen, hat 10 Jahre gedauert und sie haben die Daten daraus dafür gewonnen aus einem anderen Fusionsexperiment in Garching bei München. Und der kann man auch alles nachhören. Ich verlinke die Sendung auch nochmal, die war ganz interessant. Der sagte damals, dieser technische Direktor sagte, naja, also die waren noch im Bau, sie hatten es noch nicht gezündet. Also die haben es ja erstmal nur gezündet, um zu gucken, funktioniert unser Magnetdesign überhaupt, was glücklicherweise funktioniert hat. Also das Ding brennt ja sehr gut sogar. Und der sagte aber damals auch, das hier ist jetzt, was wir hier nachbauen, wenn dieses Experiment gut funktioniert, dann bauen wir danach den Prototypen eines Kraftwerks. Und danach bauen wir erst ein Kraftwerk.
Ja.
Und also selbst da, und er sagte, dass wir reden dann immer im besten Fall und wenn Geld keine Rolle spielt, immer 10 Jahre.
Ja, und so ist es bei ITER auch. Also das ITER ist ein Experiment, mit dessen Ergebnisse getestet wird, wie man ein Kraftwerk bauen kann und danach wird ein Kraftwerk gebaut.
Und das ist auch irgendwie gesagt, und das Kraftwerk ist dann aber auch, das muss man auch da immer wieder sagen, das ist dann ein Prototyp. Das ist kein Kraftwerk, das irgendwo am Netz hängt und kontinuierlich 17 Gigawatt rauspumpt oder sowas.
Ja, und selbst wenn es das tut, dann haben wir halt ein Kraftwerk und noch nicht irgendwie die Fusionsenergie auf der Welt überall. Genau. Da müssen jetzt mal andere auch ihre Kraftwerke bauen. Aber egal.
Jedenfalls, du kannst auch nicht nur ein Kraftwerk betreiben. Das ist ja das Nächste, weil du musst halt regelmäßig, weil da ist halt so ein krasser Neutronenbeschuss drin. Du musst halt ständig deine Innenwandverkleidung austauschen. Ja. Das heißt, du brauchst 2 Kraftwerke, um überhaupt kontinuierlich Strom produzieren zu können.
Genau. Also,
das ist alles furchtbar.
Kernfusion gehört auf jeden Fall erforscht, weil wer weiß, was wir dann, wir brauchen auf jeden Fall mal diese Energieform, werden wir vermutlich irgendwann sehr gut brauchen können. Wir werden nie unsere Energieversorgung rein durch Kernfusion betreiben, das wäre Quatsch, finde ich. Vor allem, weil wir haben ja schon eine sehr, sehr große Kernfusionsreaktionsmaschine da rumhängen am Himmel und wir wissen auch, wie wir die Energie da rauskriegen.
Und vor allen Dingen, wie wir
billiger.
Und vor allen Dingen, wie wir sie mobil da rauskriegen, weil dass wir irgendwelche Plasma-Experimente unter der Motorhaube unseres Autos haben, das ist wahrscheinlich eher auszuschließen.
Ja. Ja, aber wie gesagt, Solarenergie wissen wir, wie das funktioniert. Das funktioniert sehr gut, das ist billig und das wird nur noch billiger und effizienter werden. Aber trotzdem soll ITER weitermachen. Und das Problem ist, dass sie jetzt festgestellt haben, ja, sie haben halt jetzt irgendwie, man kann es immer so leicht lustig machen drüber, aber das ist halt irgendwie Forschung, Ingenieursprojekt, was halt in der Form noch nicht stattgefunden hat. Natürlich,
und dauert das länger, unterfinanziert ist.
Ja. Und in dem Fall haben sie jetzt irgendwie, vor kurzem sind sie drauf gekommen, dass irgendwas falsch zusammengeschweißt ist, irgendwelche Verbindungen in der falschen Größe und der Hitzeschild, der hat auch irgendwie Korrosionsspuren und das müssen sie jetzt auch mal wieder beheben und das dauert auch halt wieder ein paar Jahre, bis das behoben ist. Das heißt also, dieser Zeitplan mit 2025 Betrieb, 2035 volle Leistung wird sie nicht halten lassen und hat auch nichts jetzt irgendwie, muss sich jetzt irgendwie niemand Sorgen machen, dass Europa jetzt den Anschluss an die USA USA verliert, die jetzt morgen die Kernfusion haben, weil das, was die gemacht haben, hat die Kollegin Kurzbauch in der letzten Folge schon besprochen.
Die haben einen neuen Zünder für eine Atombombe erfunden. Mehr haben die auch nicht gemacht.
Ja. Es ist halt, was man vergleichen will, also die in den USA haben sie jetzt drauf gekommen, wie du ein Streichholz anzündest.
Ja,
das brennt halt. Und das kannst du aber doch nicht irgendwie hier mehr machen damit.
Das geht nicht. Also wenn du da, das ist auch wirklich, ich finde das auch extrem peinlich für unsere Politik. Insbesondere hat sich da die FDP hier in Deutschland ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, also weil die sowohl auf Partei- und Fraktionsebene seltsame Pressemeldungen und seltsame Tweets rausgetan haben, als auch übers Bundesministerium, wo halt auch eine FDP-Ministerin dem vorsteht, die wirklich so getan haben, als wären wir kein Jahrzehnt mehr davon entfernt, hier kontinuierlich saubere Energie, also kontinuierliche Fusionsenergie aus irgendwelchen Kraftwerken rauszupumpen. Und das ist einfach, wenn das passiert, dürft ihr mich alle auslachen, aber ich würde Geld drauf wetten, dass das nicht passieren wird. Zumal wir ja auch, und das ist auch was, worüber sehr, sehr selten geredet wird, wir haben immer noch ein Materialproblem. Also wir wissen immer noch nicht sicher, ob wir überhaupt in der Lage sind, dieses Plasma lange genug festzuhalten und gut genug festzuhalten, dass wir es einfach vor sich hin glühen lassen können.
Also es
gibt extrem viele ungelöste Probleme noch bei diesem Ding. Es gibt sogar vereinzelt wirklich renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, das ist nicht mehr vielversprechend genug, als dass wir uns da noch mit aufhalten sollten. Und die haben gute Argumente, zumindest soweit ich das verstehe, was sie sagen und soweit ich das mit meinem Laienwissen da nachvollziehen kann. Das ist das eine. Und das andere ist das Problem beim ITER. Das wird dir nie jemand in ein Mikrofon sagen, aber wenn du mit Leuten sprichst, die damit zu tun haben, sagen das alle, ist wahrscheinlich nicht richtig, aber alle, mit denen ich gesprochen habe bisher, das Ding ist falsch konzipiert. Also in der Zusammenarbeitsstruktur ist es falsch konzipiert. Also das Problem ist beim ITER, wenn ich das richtig verstanden habe, sie bauen da nicht den bestmöglichen Reaktor hin, sondern sie bauen denjenigen Reaktor dahin, den jedes einzelne beteiligte Land im Zweifelsfall auch alleine bauen kann. Das heißt, du hast keine Cutting-Edge-Technologie, sondern du hast nicht das, was möglich ist, sondern du hast im Grunde nur das, was nötig ist. Und das ist eigentlich schon eine falsche Herangehensweise, finde ich.
Ja, also es gibt ein sehr, sehr schlecht lesbares Buch von einem Typen, der da mal irgendwie so PR-Chef war beim ITER oder immer noch ist, glaube ich sogar, oder zumindest war, wie er das Buch geschrieben hat. Liest sich nicht gut, aber da wird auch zumindest ein Teil dieser ganzen Strukturen zumindest erklärt, wird auch nicht unbedingt kritisch eingeordnet, aber zumindest erklärt. Ich muss mal gucken, ob ich das Buch finde, natürlich sind die Shownotes, aber so viele Bücher über ITER gibt's eh nicht. Also kann man aber mal lesen, wenn man wirklich im Detail dran interessiert
ist. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie dieser, das gibt so ein, wer macht denn da so viel PR gegen den ITER? So ein Physiker war das. Vielleicht fällt es mir noch ein. Wenn nicht, vielleicht fällt es euch ein und ihr tut das mal in die Show, in die Kommentare, weil das ist eigentlich, aber also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Feld auch, weil die Idee ist grandios. Das ist wirklich grandios. Nee, komm, wir verschmelzen das jetzt.
Genau, hier ist es. Mikkel Klaasens heißt der, ITER, The Giant Fusion Reactor Bringing a Sun to the Earth, heißt das Buch. Ich tue den Link dann hin, dann könnt ihr euch das anschauen. Wie gesagt, wenn ihr es zum Laien irgendwo findet, guckt lieber da mal rein. Es ist wirklich nicht gut geschrieben und gut zu lesen, aber hat interessante Infos drin. Aber wie gesagt, du musst dir übrigens nicht enttäuscht sein. Auch die österreichische Version der FDP hat den gleichen Quatsch geschrieben im Internet.
Hat Österreich eigentlich auch ein eigenes Fusionsexperiment?
Nicht in dem Ausmaß, glaube ich, wie Deutschland. Ich kann mir nicht, vermutlich hätte ich davon schon mal gehört.
Ja.
Aber es gibt auch viel, was es gibt, von dem ich noch nichts gehört habe.
Aber das ist schon so nicht cool, davon hört man. Ja,
also ich glaube, wir haben ein paar so Forschungsreaktoren, aber es ist eher Kernspaltung. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, hängen wir uns das so an den Rest der Welt mit dran.
Ja, ist ja auch schlau, aber, so ein kleines Land.
Ja.
Was sollst du da groß Geld ausgeben? Obwohl, eigene Raumfahrt habt ihr ja auch, ne?
Naja, wir tun so, aber...
Und eine Marine.
Ja. So, willst du jetzt noch zum Abschluss...
Na, Freundchen, erstmal muss ich dir noch von der Kriegserklärung erzählen.
Ach so,
die Briten haben nämlich Italien den Krieg erklärt.
Ach ja, das wäre eins meiner Themen.
Die
ja, genau,
Spaghetti-Geschichte.
Ja, genau, die habe ich auf der Liste gehabt. Dann mach du die, dann mache ich das andere.
Es haben tatsächlich ein paar britische WissenschaftlerInnen, also es gibt, anscheinend gibt es einen etwas älteren Disput, wo ein, wie heißt der denn, ein Komplexitätsforscher.
Ja, Parisi, der den Nobelpreis bekommen hat, für was, das keiner versteht.
Die Unordnung von Fluktuationen in physikalischen Systemen von der atomaren bis zur planetarischen Skala.
Das sage ich doch.
Der jedenfalls hat auf Facebook ein Posting gemacht und hat gesagt, passt mal auf, Freunde, wenn ihr eure Nudeln kocht, könnt ihr massiv Energie sparen, wenn ihr nämlich einfach, wenn das Ding anfängt zu kochen, also auf der Hälfte der Kochdauer, genau, die Hälfte der Kochdauer, die auf der Packung steht, einfach den Herd ausschalten, Deckel drauf, das ist wichtig, und mit der gestauten Restwärme die Nudeln durchgaren. Daraufhin gab es anscheinend so einen kleinen heiligen Krieg, wie immer, wenn man mit Italienern über Essen redet. Außer wenn man mit Franzosen über Essen redet, dann wird es noch schlimmer. Also es gab einen kleinen heiligen Krieg, irgendein Sternekoch hat sich eingeschaltet, gesagt, damit gibt es auf garantiert keine guten Nudeln, das kann ja gar nicht sein. Jetzt sind dann irgendwann britische WissenschaftlerInnen hingegangen, haben gesagt, wir müssen das jetzt mal überprüfen, da muss jetzt mehr Forschung gemacht werden. David Fairhurst heißt der Lead Author und hat das mit zwei StudentInnen gemacht. Und die haben halt verschiedene Kochmethoden ausprobiert, wie man denn Nudeln zubereiten könnte. Also haben erstmal geguckt, wie viel Energie geht denn drauf beim Erhitzen, wie viel Energie geht drauf, wenn man die Nudeln reinwirft und wie viel Energie geht drauf, wenn man sie kocht. Wenn du 10 Minuten lang kochst, braucht es 60% der Energie und die kann man sich ganz prima sparen, haben sie tatsächlich rausgefunden, wenn man nämlich unter einem Deckel, und der Deckel ist sehr wichtig, die Restwärme speichert. Was sie noch haben ist, und da fand ich, das muss ich einfach vorlesen, weil es ist eine österreichische Meldung gewesen und das sind Worte drin, da ist ein Wort drin, das in Deutschland man normalerweise nicht benutzt. Das Forscherteam hat aber noch einen weiteren Vorschlag, der italienische Profiköchinnen und Köche wohl endgültig auszucken lassen wird.
Ja, nein, Österreich auszucken.
Super! Ich hoffe, dass ich mir das merken kann. Auszucken, das ist ein schönes Wort.
Ja. Jedenfalls. Auszucken, das ist ein Auszucker. Also wenn jemand ausgezuckt ist, der hat einen Auszucker.
Ja, super, echt super. Bei mir ist halt eher aus Flippen, aus Rasten, aber aus Zucken finde ich irgendwie sehr schön. Die haben da nämlich mal geguckt, was passiert da denn eigentlich bei der Nudel? Die Nudel ist halt trocken, die ist dehydriert. Was man macht, wenn man die kocht, ist, man rehydriert sie. Und dann haben sich gedacht, vielleicht kann man ja auch energiesparender rehydrieren. Stellt sich raus, ja, man kann energiesparender rehydrieren, nämlich indem man die trockenen Nudeln 2 Stunden lang in kaltem Wasser einweicht und danach, ich glaube, es waren drei Minuten erhitzt. Und man muss auch nicht sprudelnd kochen auf Stufe 8 oder 9 oder wie viel auch immer eure Herde haben, sondern es reicht auch, wenn man wieder einen Deckel drauf macht, das Ganze auf Stufe 3 zu machen. Also das, die beste Möglichkeit, Nudeln energiesparend herzustellen, ist, sie kalt 2 Stunden lang einzuweichen, dann Wasser auf 100 Grad zu erhitzen, beziehungsweise diese Nudeln auf 100 Grad zu erhitzen und danach auf kleiner Stufe nur noch ungefähr ein Drittel der Zeit, die auf der Packung steht, wenn überhaupt, köcheln zu lassen. Und das immerhin spart um die 10 Cent.
Genau, dann kannst du gleich noch ins Nudelwasser, dann schmeißt du noch ein paar Eier mit rein und das Wasser nimmst du nachher noch für ein Espresso. Und
genau. Dann hast du ja, finde ich gut. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob die Italiener sich nochmal irgendwie gemeldet haben, aber ja.
Die sind wahrscheinlich schon, mobilisieren schon. Nee, ich muss das mal ausprobieren, also ob das wirklich was an Geschmack macht. Ich habe ja einen Dauerstreit, ist zu viel gesagt, aber Diskussion mit meiner Freundin, weil sie immer darauf besteht, dass ich, wenn ich irgendwas im Backofen mache, den Backofen vorheize. Mhm. Und ich habe eigentlich mein Leben noch nie den Backofen vorgeheizt für irgendwas, weil ich tue das einfach rein und drehe den Backofen auf und hole es raus, wenn es fertig ist.
Ja. Ja, also Vorheizen ist halt gut für so Sachen wie Brot. Also Vorheizen ist gut, wenn du so schnell wie möglich die Außenseite deines Gargutes heiß haben willst. Dann ist das schlau, das schon in eine heiße Umgebung zu bringen.
Aber das kann ich ja einfach nachher noch drüber heizen.
Da geht's also zum Beispiel, wenn du Brot backst, wenn du freigeschoben, wie man es nennt, also Brot ohne Form backst, ja, sondern einfach nur auf ein Backblech tust und reinschmeißt, passiert es gerne mal, je nachdem wie flüssig oder dein Teig ist, dass das Brot dir zerläuft und flach wird im Ofen. Wenn der Ofen jetzt sehr, sehr heiß ist und du das Brot reingibst, einschießt, wie der Bäcker sagt, und also das Brot in einen sehr heißen Ofen einschießt, wird es außen sehr schnell, sehr, sehr schnell fest und kann nicht mehr zerlaufen. Also für solche Sachen ist das gut. Ansonsten mache ich das auch nie, dass ich irgendwie vorheize. Auch, also nee. Finde ich total Banane. Mhm. Tatsächlich mache ich es, wenn ich Brot backe, aber ich backe Brot halt auch im gusseisernen Topf. Mhm. Und den will ich halt sehr, sehr heiß haben, eben genau auch darum, damit sich, damit es nicht anbappt und sowas, sondern dadurch wird es halt ja sofort fest.
Ja, ja, ich mache das dann immer heimlich und sag's ihnen nicht.
Ja, ich habe das auch nie verstanden mit dem Vorheizen.
Naja, wir müssen die Natur des Jahres noch abhandeln,
die kurz, Natur des Jahres.
Bevor es das gibt, weil wir haben ja ein neues Jahr und ein neues Jahr bringt eine neue Natur des Jahres. Und zwar wieder zum Teil getrennt nach Österreich und Deutschland, weil wir müssen ja unsere eigene Natur haben. Aber wir fangen mal mit der deutschen Natur des Jahres an. Ich werde nicht alle Natur, Lebewesen, Pflanzen und andere Viecher erwähnen, aber der Vogel. Vogel ist immer gut. Hm? Kennst du den Vogel des Jahres?
Nee, ich habe gar nichts mitgekriegt, wie jedes Jahr.
Okay. Das Braunkehlchen.
Braunkehlchen.
Ja.
Das ist Beatrix erkennt von Storch.
Man, erkennt man an der weißen Augenbinde.
Hä?
Ist stark gefährdet.
Okay, das Braunkehlchen hat eine weiße Augenbinde.
Mhm. Genau. Der kleine Wasserfrosch ist der Lurch des Jahres. Der Fisch des Jahres ist der Flussbarsch. Mhm. Das Insekt des Jahres, habe ich noch nie gehört, das Landkärtchen.
Ich habe die Tage habe ich eine Nachricht gelesen, dass es gibt irgendein Insektenforscher hat in den 30er Jahren zu Ehren des Führers einen Käfer Käfer Hitleri genannt. Und der ist vom Aussterben bedroht, weil die Nazis den wegsammeln. Sag mal, wo wohnen wir hier eigentlich?
Ich kann darauf nichts sagen. Ja, außer, dass der Einzelne des Jahres das grüne Gallertkugeltierchen ist.
Das klingt nicht gut, aber ja.
Es ist ein koloniebildendes Wimperntierchen. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, für was das gut ist. Also es wird schon, ja, muss ja für nichts gut sein, aber es existiert und es wurde von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie zum Einzelner des Jahres ernannt. Viel interessanter ist aber die Blume des Jahres, die kleine Braunelle, irgendwie so ein braunes Motiv dieses Jahr drin, obwohl die kleine Braunelle eigentlich gar nicht braun ist.
Die kleine Braunelle ist super. Ist auch so, ist das nicht das, was man in Wien im Kaffeehaus bestellt?
Nee, kannst du mal probieren und gucken, was du kriegst.
Ich hätte gerne eine kleine Braunelle.
Ja, dann kriegst du Ohrfeige. Ja, was auf jeden Fall interessant ist, ist die Flechte des Jahres. Das ist nämlich die falsche Rentierflechte, die immer im Duo nominiert wird, nämlich von der bryologisch-lichenologischen Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa. Die nominieren immer die Flechte und das Moos. Und die falsche Rentierflechte und das geneigte Spiralzahnmoos sind Flechte und Moos des Jahres. Und fand ich ganz interessant. Oft sind diese Homepages von diesen Organisationen ein bisschen, naja, aber die ist auch ein bisschen, naja, aber der Artikel ist ganz spannend dort. Dort kann man sich nämlich auch wieder mit dem Klima beschäftigen, weil da geht es ja um die Erhitzung der Städte und so weiter, Begrünung von Dächern und Fassaden. Und die haben das ja schon erklärt, dass man eben auf Dächer alles Mögliche pflanzen kann, aber eben auch Flechten und Moose kann man auch als Dachbegrünung hernehmen. Das funktioniert auch recht gut, weil die vor allem auch andere Temperaturoptima haben. Das heißt, die können dann auch schon ja im Spätherbst, im Spätwinter auch noch wachsen dort oben. Die brauchen keine so tiefen Wurzeln. Die können Wasser nicht wie die Pflanzen nur über die Wurzeln aufnehmen, sondern über die gesamte Oberfläche. Das heißt, die kommen auch mit kurzzeitig größeren Wassermengen auf, beziehungsweise halten kurzzeitig größere Wassermengen zurück und so weiter. So dürfte sich gut für die Begrünung und Kühlung der Städte eignen, diese Viecher. Mhm. Was wir noch haben, ist die Bazille des Jahres oder die Mikrobe des Jahres.
Bacillus, ein viel schöneres Wort, Bazille. Ja.
Bacillus, das ist tatsächlich eine Bazille, darum habe ich es gesagt. Bacillus subtilis. Das ist eine ziemlich, habe ich auch nicht gewusst, Bacillus subtilis.
Feinfühliger Bacillus.
Praktisch, ja, aber praktisch. Also die kannst du erstens mal, kaufen. Kannst in die Apotheke gehen und sagen, du hättest gern Bacillus subtilis.
Ach, das ist nett.
Oder subtilis, ich kann kein Latein. Ist ein Nahrungsbestandteil, kann in der Tierhaltung als Antibiotika-Alternative eingesetzt werden, wird auch in dem Spülwasser von Klos beigesetzt, also auf öffentlichen Toiletten, weil die nämlich leicht so, die haben so Stauerformen, Sporen, die kannst du in dein Spülwasser schmeißen und wenn die da dann im Spülwasser sind, breiten die sich sehr schnell aus und weil sie harmlos sind, ja, besetzen die quasi schon mal alle Nischen, bevor da irgendwelche unangenehmen Mikroorganismen reinkommen können.
Ach, das ist ja praktisch, ja.
Ja. Du kannst die Enzyme, die dieses Bakterium produziert, die verwendet man beim Wäschewaschen. Das sind so Amylase, Protease und so Zeug, die halt die Verschmutzung abbauen. Du kannst das essen. Ja, also in Asien werden damit Sojabohnen vergoren mit diesem Bacillus. Also auch das kann man machen. Kann in der Bauwirtschaft, wenn der Beton alt wird und Risse bildet, können diese Mikroben diese Risse schließen, weil die da irgendwas mit dem, Beton machen, Carbonationen bilden und dann schließt sich das wieder, wenn da Wasser eindringt und so weiter. Also
hast du was mit dem römischen Beton mitgekriegt, was auch irgendwie rumging die Woche?
Nur das, was rumging, aber nicht was, dass der irgendwie gut ist.
Ja, der ist nicht nur gut, kriege ich das noch zusammen? Also der ist nicht nur gut, sondern da ist was beigemengt, unter anderem irgendeine Calciumbeimengung, die so ganze Calciumbatzen im Beton hat. Und sobald du Risse im Beton hast und Wasser eindringt, reagiert dieses Calcium mit dem Wasser und verschließt diese Risse und härtet sie so noch zusätzlich aus. Und noch irgendwas anderes, was kristallines Gedöns. Hm. Also fand ich auch total spannend. Und direkt dieses, hurra, wir können jetzt etwas nachhaltigeren Beton herstellen. Ja. Wo ich auch dachte, ja, aber vielleicht doch.
Ist halt so wie ein bisschen nachhaltigere Braunkohle.
Ja, so ungefähr kam mir das dann auch vor. Ja. Hält halt jetzt länger.
Ja, was haben wir noch? Das Gemüse des Jahres ist die rote Beete. Kann man auch.
Ja, finde ich gut. Kann ich mitleben, ja.
Ja. Dann gibt's noch, da kannst du mal hingehen, in das Waldgebiet des Jahres. Das ist nicht weit weg von dir. Das ist 70 Kilometer nordöstlich von Berlin. Der Corinna Wald.
Ja, da war ich sogar schon mal.
Ja, siehst du, das ist die Waldfläche des Jahres.
Kann ich, es ist schön. Ist so ein, wie heißt denn das? So ein Endmoränenart oder irgendwie, ja. Mhm.
Ja, und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Das zieht jetzt nicht alles auf. Ich verlinke euch die Übersicht vom NABU, wo alle Jahreswesen, wie sie es nennen, aufgeführt sind, mit Links zu den einzelnen Organisationen. Und dann schauen wir noch einmal kurz nach Österreich, zur anderen Natur des Jahres. Die überschneidet sich zum Teil. Aber Österreich hat das Alien des Jahres ja immer, also die eingewanderte Art des Jahres.
Ja.
Und die kenne ich persönlich. Das ist der Signalkrebs. Kennst du den Signalkrebs?
Nee. Wieso kennst du ihn persönlich? Also?
Nee, der wohnt hier bei mir um die Ecke. Okay. Der Signalkrebs.
Guten Morgen, Florian.
Nein. Genau. Nee, aber ich habe direkt hinter meinem Garten ist ein kleiner Bach, der fließt hier die Schwechat ist der große Fluss hier in der Gegend und von dieser Schwechat ist so ein künstliches Gewässer, also der Mühlbach, der früher sind da halt Mühlen betrieben worden damit, jede Menge, und der fließt halt jetzt immer noch, wird jetzt benutzt, um halt so Hochwasserregulierung bei der Schwechat zu machen, und der fließt, glaube ich, weiß ich, so von der Fluss, also der Ursprung quasi, der künstliche Ursprung ist so ein Kilometer von meinem Garten weg und der fließt so ein paar 10 Kilometer irgendwo einen anderen Fluss, Schloss,
Sachsenburg-Teich oder sowas. Ich finde das super romantisch irgendwie,
ja.
So seinen eigenen Fluss zu haben. So,
ja, ist halt so ein Meter breites Teil ungefähr. Also ist wirklich so ein kleiner Kanal. Und der fließt halt also durch und durch den Park hier, den Kurpark gleich bei mir um die Ecke und so weiter. Und da gehe ich halt sehr oft spazieren und schaue sehr oft auch ins Wasser. Aha. Und da habe ich, da sind haufenweise Krebse drinnen. Ich dachte, wie hoch, cool, bis ich da mal genau geschaut habe. Und das sind halt hauptsächlich diese Signalkrebse. Die kommen eigentlich aus Nordamerika. Und hat man dann eben, die kann man essen, und wurden eben auch als Speisekrebs importiert aus Nordamerika. 1970 hat man da 2000 von den Viechern in Österreich ausgesetzt,
ja,
um halt den Bestand aufzufrischen, ja. Weil der, und ja, was halt dann passiert, wenn sowas so gemacht wird, dann.
Das ist Viktoria-Barsch, ne?
Also, so ungefähr, ja. Also, dieser Signalkrebs überträgt die Krebspest.
Oh.
Ist dagegen selbst immun, aber halt ja die heimischen Krebse nicht. Das heißt, überall dort, wo der Signalkrebs auftaucht, verschwinden die anderen heimischen Flusskrebsarten.
Mhm.
Und deswegen, ja, es ist halt so, der ist jetzt nicht irgendwie per se gefährlich, den kann man, wie gesagt, auch einfach essen. Deswegen gibt's auch, ich glaube, in Bayern ist der auch, treibt sie da auch rum. Und da habe ich mal gesehen, da gibt's dann immer so Aktionen, wo die dann wirklich massenhaft die Viecher rausholen und einfach aufessen.
Ja, haben wir bei uns auch. Wir haben Sumpfkrebse in Berlin. Die sind auch irgendwann mal irgendwoher eingeschleppt worden und irgendwann sind die natürlich durch einen Tiergarten marodiert. und die Leute waren ein bisschen verschreckt, weil auf einmal über Krebse rumgelaufen sind. Und die haben sie auch irgendwie da rausgefangen und verkocht, ja. Wollte ich auch immer mal gegessen haben, aber das waren dann doch so wenige am Ende, nur dass sie furchtbar teuer waren.
Ja, ich muss mal gucken. Also hier, ja, ab und zu habe ich mal Leute gesehen, die da die Krebse rausholen, aber das waren dann eher so offizielle Menschen. Ich habe jetzt auch im Winter jetzt schon lange keine mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung von Krebsen. Machen die Winterschlaf? Migrieren die? Keine Ahnung. Aber vielleicht sind die doch einfach weg. Aber ja, ich werde, sobald es wieder warm wird, werde ich wieder, wenn ich wieder öfter spazieren gehe draußen,
vor allem zu
Zeiten spazieren gehe, wo es auch hell ist, dann werde ich mal gucken, wo die abgeblieben sind, die Signalkrebse.
Ja. Ich habe auch noch zwei gute Nachrichten für die Kathode. Beides Sachen, die ich überhaupt nicht mehr verstehe. Es geht um Akkus, also um Stromspeicher. Die einen WissenschaftlerInnen, und zwar aus Australien und Japan, also ein Joint Venture, die haben ein neuartiges Kathodenmaterial entwickelt, dass Akkus, also Feststoffbatterien, wesentlich stabiler macht. Also man kann sie häufiger aufladen, sie verlieren weniger Strom, wenn sie einfach nur rumliegen, und sie lassen sich schneller aufladen. Und dann gibt es noch ein paar Wissenschaftler, die kamen aus auch irgendwo da hinten, Asien, die haben ein neues Material gefunden, dass man auf die Kathode, und zwar genau einen Festelektrolyten aus keramischen Nanofasern, die in eine Polymermatrix eingebettet sind. Und wenn man
das hat sich ja Sprint gefordert.
Genau. Und wenn man das auf die Kathode drauf schmiert, dann verbessert das auch irgendwie die Kapazität und die Langlebigkeit von Akkus. Ja.
Ja, wunderbar.
Und zwar, oh genau, die Universität Bayreuth war das, die das in Asien erforscht haben. Nee, das kann ja gar nicht sein. Warte mal, ich guck gerade mal, habe ich jetzt etwa dieselbe Meldung zweimal? Nee, doch nicht. Nee, alles gut. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Jetzt hoffe ich tatsächlich, dass die mal miteinander reden, weil vielleicht, wenn man beides zusammenbringt, ist das ja vielleicht ganz, ganz clever.
Ja, ich glaube, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen machen das, die reden miteinander.
Ja, stimmt. Ich glaube, also wenn das in den Publikationen ankommt, die ich so lese, um das hier zu erzählen, haben die wahrscheinlich schon lange miteinander geredet. Ja, stimmt.
Ja. Das werden die machen. Ja. So, ich muss jetzt einmal noch Werbung machen für Berlin. Ja, weil unser Management hat gerade geschrieben, dass anscheinend Berlin noch zu viele Plätze übrig sind.
Ach komm.
Oder wenige Restkarten, wie man in der Branche sagt. Das sagt man wirklich. Also es ist entweder ausverkauft oder wenn von 200 Plätzen 10 verkauft sind, gibt es noch wenige Restkarten.
Ey, was? Ja. Das ist so schlimm in Berlin, wirklich. Also es ist wirklich schlimm in Berlin. Ich kenne so genug Leute, die auch so Veranstaltungen machen und sowas, und die sagen alle, in Berlin eine Veranstaltung zu machen, ist scheiße, wenn du nicht gerade die Rolling Stones bist oder irgendwie sowas, weil hier immer so viel gleichzeitig los ist, dass du echt Probleme kriegst, den Vorverkauf irgendwie, ja.
Aber zum Glück haben wir die Rolling Stones eingeladen zu unserer Science Busters Show.
Yes!
Nein, haben wir nicht, aber wir sind seit langem wieder mal in Berlin als Science Busters, nämlich am 19. Januar in den Wühlmäusen. Mhm. Und da treten wir auf, und es wäre schön, wenn ihr euch die ein oder andere Restkarte besorgt, um dabei zu sein. Wer doch nicht will, muss natürlich nicht hinkommen, ist ja egal, aber am 20. sind wir in Dresden und am 21. in Leipzig. Da weiß ich den Verkaufsstand nicht, aber München könnt ihr euch sparen. Ich glaube, München am 22. und 23. ist ausverkauft, und am 17., wenn Ruth und ich die Universum-Show im Universum in Bremen aufführen, braucht ihr auch nicht kommen, denn da ist auch ausverkauft.
Oh, krass. Aber das ist so,
Berlin, geht nach Berlin.
Ich höre das so oft, dass das in Berlin so aus. Wie ist denn das eigentlich dann für euch? Also ist das Restkartenproblem ein Problem des Veranstalters oder ist das euer Problem?
Jein, also das meinst du jetzt finanziell?
Finanziell, also der Veranstalter kauft euch ein und ihr sagt, also das kostet 1000 Euro und der zahlt euch 1000 Euro und dann ist es sein Problem, wer die wieder reinholt. Oder ist es irgendwie was dann hinterher auch...
Unterschiedlich, also es ist meistens so üblich, dass halt einfach Einnahmenteilung ist von, also ich, da je nachdem, 70, 30, 60, 40, keine Ahnung, das handelt das Management aus, aber das halt wie Einnahmenteilung ist, und ja, wenn wenig Einnahmen sind, dann wird wenig geteilt. Gar oft ist es aber auch so, dass es quasi so eine Mindestgage gibt, die halt dann entweder ausgezahlt wird oder halt, wenn mehr ist, dann ist halt Einnahmenteilung. Ja. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie der Deal für Berlin ist. Also das kann ich, da habe ich keinen Einblick. Also ich könnte es ja nicht rausfinden, ich muss halt nur fragen, aber meistens habe ich keinen Einfluss drauf. Also ich muss da hinfahren und
Ja, was halt passiert ist, wenn der Saal nicht voll wird, dann laden die euch halt nicht mehr ein wahrscheinlich. Ne?
Das auch, ja. Also das ist natürlich auch, man ist halt immer ein Problem, so Science-Busters in Norddeutschland kennt halt da immer noch, ist halt immer noch viel zu wenig bekannt. Also prinzipiell Publikum gibt's, weil ich weiß ja, dass zum Beispiel Methodisch Inkorrekt, die sind ja, sprechen ja im Wesentlichen die gleiche Zielgruppe an wie wir, mit Wissenschaft, ein bisschen lustig, Experimente auf einer Bühne. Und die sind da überall voll in Norddeutschland, wo die auftreten. Mhm. Nur halt, wir halt nicht, weil keiner weiß, wer Science-Busters sind. Aber im Prinzip das Publikum gäbe es, müssten nur halt dann auch die Veranstalter das quasi entsprechend buchen, entsprechend bewerben und dann wird sie das auch so im Laufe der Zeit ein bisschen rumsprechen, dass man auch da mal hingehen kann. Aber ja, in Österreich und in Süddeutschland funktioniert es ja eh gut. Weiter im Norden ist es noch ein bisschen schwieriger.
Schatz, aber scheiß Methodisch Inkorrekt, ja. Ey.
Ach nein, das ist ja gut, wenn's, die sind ja überhaupt nicht scheiß Methodisch Inkorrekt, aber die sind ja gut, weil genau die zeigen den Theatern ja, dass sowas wie Wissenschaft funktioniert.
Ja.
Das ist ja gut für alle.
Ja, Pioniere.
Hm? Genau.
Auf eine Art.
Ja. Ja, also kommt vorbei und sagt Bescheid, wenn ihr hier eine der wenigen Restkarten noch durch diesen Podcast ergattert habt, dann kommt nach der Show in Berlin vorbei und freue ich mich.
Den Link zu den Terminen gibt es natürlich im Blog zur Sendung auf vrind.de. Florian Freistetter, vielen Dank.
Und vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.